Ja, Anne, nach der Wahl ist vor der Wahl, ne?
Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Man kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Ich bin schon müde. Ich bewundere die Kandidaten für ihr Sitzfleisch, dass sie jetzt schon wieder voll starten.
Ja, für die geht's natürlich um richtig was, ne? Das merkt man auch, finde ich.
Ja, für alle. Ich war ja Montag bei der Fraktionssitzung der Grünen, der ersten. Die sind auch schon wieder voll im Arbeitsmodus. Deren gescheiterter OB-Kandidat Stefan Engsfeld hatte kaum noch Stimme, weil er irgendwie die ganze Wahlnacht durchgefeiert hatte. Und die anderen beiden müssen noch richtig arbeiten. Die sind jetzt Dienstag schon beim ersten Duell bei uns bei der Rheinischen Post da angetreten. Und ja, man merkte so, die müssen noch mal richtig 2 Wochen jetzt voll konzentriert weitermachen.
Genau. Es gab ein Duell Dienstagabend im Maxhaus, moderiert von Chefredakteur Moritz Dübler und unserer geschätzten Lokalchefin aus der Düsseldorfer Lokalredaktion Nicole Lange. Und das haben wir hier jetzt gleich in voller Länge für euch im Podcast. Aber Arne, du warst auch dabei und ich dachte mir, für die Menschen, die es ein bisschen eilig haben und sich nicht eine Stunde 15 unbedingt geben wollen, können wir mal ganz kurz über die Highlights aus deiner Sicht sprechen. Erste Frage, die ich immer gerne stelle. Hast du irgendetwas Neues gelernt, was du nicht schon 68.000 Mal gehört hast im Wahlkampf jetzt über Herrn Keller und Herrn Geisel?
Also eine Position, die kommt ziemlich in der ersten Hälfte, die sehr interessant ist, ist eben die Verkehrspolitik. Umfragen haben ja gezeigt, dass kein Thema die Düsseldorfer mehr bewegt. Insofern ist das auch ein Thema, was einen großen Raum einnimmt in der Diskussion. Und Stefan Keller, der CDU-Kandidat, fordert ja die Abschaffung der Umweltspuren, hatte aber sich lange ziemlich bedeckt gehalten, wie er sich eine Alternative vorstellt. Denn Düsseldorf muss was für saubere Luft tun. Jetzt hat er sehr stark das Thema Ampelschaltung nochmal nach vorne gemacht. Also man kann sich es gleich jetzt in voller Länge anhören, aber kurz gesagt, er möchte im Grunde den Verkehr fließend, den Autoverkehr besser fließend machen durch bessere Ampelschaltung und dann so begrenzen, dass die Luftbelastung auf besonders belasteten Routen begrenzt wird. Also das ist schon eine Position, die sehr stark dem widerspricht, was SPD und Grüne in ihren Wahlprogrammen haben, die ja eher eine grüne Welle für Radverkehr oder ÖPNV machen wollen. Also da sollte man mal genau drauf hören, da gibt es dann doch plötzlich mal eine klare thematische Abweichung, was ja bis jetzt bei vielen Themen nicht so erkennbar war. Das fand ich sehr spannend.
Ja, ich habe dazu direkt eine Frage. Ich habe mir das ja auch schon angehört und ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, wie es funktionieren soll. Vielleicht kannst du als Verkehrsexperte mich mal erleuchten. Also im Moment ist das ja auch so, dass es Ampeln gibt, die auf den Straßen sind, die in die Stadt reinführen. Das heißt, auch schon jetzt kann die Stadt ja durch die Ampelschaltung ein bisschen kontrollieren, wie viele Autos gleichzeitig in die Stadt reinfahren. Aber wieso, wenn die gleiche Menge an Autos unterm Strich, die gleichen, wie viel auch immer, 100.000 Pendler in die Stadt fahren, dann ändert das doch nichts an den Luftwerten, oder?
Ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, man muss da bei Keller, glaube ich, nochmal nachfragen. Ich habe das auch nicht so ganz im Detail schlüssig gefunden. Er sagt, er möchte keine sogenannten Pförtnerampeln. Also Pförtnerampel bedeutet, das Konzept gibt es auch in Düsseldorf an einer Stelle, man macht ziemlich lange Rotphasen bei Ampeln, die so an der Stadtgrenze sind, wenn die Leute von der Autobahn kommen. Das heißt, der Stau steht dann, wenn draußen, und die Zahl der Autos, die in die Innenstadt kommen, wird begrenzt. Da hat er gesagt, das will er eigentlich nicht, sondern wo er natürlich recht hat, die Frage, ob Verkehr fließt oder steht, hat nicht nur damit zu tun, wie viele Fahrspuren es gibt, sondern eben vor allen Dingen an bestimmten Knotenpunkten, also großen Kreuzungen, wie der Verkehr da fließt. Also wie die, ob die Grünphasen so eingestellt sind, dass die Autos möglichst eine grüne Welle haben, also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von, sagen wir, 50 km/h auch wirklich ohne Pause durchkommen. Und eben auch die Frage, wie man zum Beispiel Straßenbahnen da rein organisiert. Die brauchen ja relativ lange, um drüber zu kommen. Und da kann man eben durch eine intelligente Ampelschaltung sicherlich den Verkehr fließender machen. Und wo Keller natürlich recht hat, wenn der Verkehr fließt, werden weniger Abgase ausgestoßen, als wenn alle im Stau stehen. Stau macht mehr Abgase. Er hat so ein bisschen angedeutet, wenn man eben dann, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er auch angedeutet, wenn man eben die Ampelphasen so macht, dass nur bestimmt viele Autos durch die belasteten Straßen gleichzeitig kommen, dann könnte man ja auch die Luftbelastung senken. Wie das Ganze in ein Konzept gegossen werden soll, keine Ahnung. Ich kenne auch nicht wirklich eine Vorbildstadt dafür. Das hat er auch nicht genannt. Es gibt ja für Radwegebau und so weiter kommen immer Kopenhagen und Madrid und so weiter. Wo das geklappt haben soll mit solchen Ampeln, weiß ich nicht. Also das fand ich schon mal sehr spannend. Muss man sich jetzt nochmal genau anhören. Er erklärt da ja einiges zu. Gucken, ob man da einen Eindruck von gewinnt.
Und du wirst ja sicherlich dann nochmal nachfragen bei ihm. Okay, gab es sonst noch irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, hey, das war mir neu, das ist jetzt doch mal eine neue Richtungswendung?
Wo es sich lohnt, mal drauf zu achten, ist die Rhetorik der beiden. Das fand ich gestern total interessant. Thomas Geisel hat nach dieser verlorenen Stichwahl total seine eigene Rolle verändert. Ich habe das ja schon in unserem Wahlpodcast gesagt, da hatten wir ja gesprochen, kurz nachdem er seine Ansprache, seine kurz am Wahlabend gehalten hat. Der ist plötzlich total knackig in seinen Formulierungen. Der will die totale Zuspitzung. Der will zeigen, er steht für eine völlig andere Politik. Der will Keller aus der Reserve locken. Der ist plötzlich total kämpferisch in seinem Ton. Keller hingegen glättet unheimlich. Beispielsweise am Anfang gibt es die Frage, ist das eine Richtungswahl am 27. Da sagen zwar beide ja, Keller sagt dann aber einschränkend, an vielen Stellen gehe es weniger um die politischen Ziele als um die Wege. Das fand ich sehr interessant. Also er versucht da schon immer auch ein Stück weit Zuspitzung rauszunehmen. Es lohnt sich total mal darauf zu achten, wie unterschiedlich die beiden argumentieren und wer einen da mehr überzeugt. Das fand ich sehr interessant. Das zieht sich durch alle Themen. Also ruhig da mal drauf achten.
Ja, interessant. In den USA ist es ja Usus, bei so einem Duell zwischen Spitzenkandidaten einen Sieger zu küren. Das finde ich immer unheimlich schwierig. Aber die Medien machen das dann immer, dass sie sagen, aus unserer Sicht ist der und der der Gewinner. Magst du was sagen dazu, was an dem Abend jetzt so dein Gefühl war, wer die Oberhand hatte, oder war das pari pari?
Das möchte ich mich jetzt nicht so zu äußern. Es war vieles bekannt natürlich, was sie gesagt haben. Es geht durch viele Themengebiete. Es glaube ich, lohnt sich das anzuhören. Es gibt einen sehr schönen Gesamtüberblick, wofür die beiden stehen. Ich, wie gesagt, fand Geisel überraschend kämpferisch. Der ist jetzt in der schwereren Position als Außenseiter. Ich fand das sehr, sehr spannend, wie schwungvoll der aufgetreten ist. Das war für mich mal...
Geisel als Außenseiter?
Ja, Geisel lag 8 Prozentpunkte beim ersten Wahlgang hinter Keller. Es ist Wechselstimmung in der Stadt sozusagen. Und Geisel ist jetzt derjenige, der plötzlich angreift. Der sagt, ich will jetzt wirklich hören, wofür Keller steht und möchte zeigen, dass ich viel klareren Politikansatz habe. Der möchte so diese Zuspitzung und es ist mehr so eine Außenseiterrolle, fand ich. Es war nicht so, dass Keller jetzt hier an dem Amtsinhaber rumbohrte, sondern Keller war erheblich laid back gegen Geisel und Geisel war derjenige, der so bohrte. Also das ist, finde ich, so mehr die Angreiferrolle, sagen wir so.
Außenseiter im Sinne von Underdog vielleicht auch ein Stück weit.
Ja, so die Underdog-Stockrolle. Und da merkte man, fühlte er sich fast mal ein bisschen befreiter als jetzt. Davor war der Wahlkampf ja immer 3-1 die ganze Zeit. Ein Amtsinhaber, der sich verteidigen muss für alle Fehler, die in so 6 Jahren passieren und 3, die einem erklären, wie es besser geht jetzt gerade, ja. Ändern sich die Rollen nochmal. Das fand ich, da hat er für mich schon gepunktet. Er hat auch einigen Applaus da gekriegt aus dem Publikum. Wer jetzt am Ende besser ist oder besser war, ich finde, das finde ich auch bei Medien immer schwierig. Das muss jeder ja selber wissen. Es geht ja nur noch wirklich um sehr viele Sachfragen, wo man die eine oder die andere Position haben kann, wo beide wirklich sehr klar ihre Standpunkte da vorstellen. Ja. Und ich glaube, die Frage überlassen wir doch den Zuschauern, wer da jetzt
absolut
besser war.
Wobei ich sagen muss, du hast ja gerade gesagt, Keller glättet rhetorisch sehr stark. Ich fand aber auch an vielen Stellen ihn recht angriffslustig. Und ich finde, man merkt auch ein bisschen das, was mir schon am Wahlabend aufgefallen ist. In dem Moment, wo klar war, dass er die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat, da war da irgendwie auch noch mal so ein anderes Selbstbewusstsein da. Also ich fand, da ist er dann noch mal deutlich mit breiterer Brust aufgetreten, als ich ihn vorher in Erinnerung hatte, ich persönlich. Das war jetzt ein sehr subjektiver Eindruck.
Mhm. Das kann gut sein. Ja, der hat Rückenwind. Das fand ich auch. Er wirkt, der wird selbstbewusster und sicherer in seinen Positionen momentan. Das kann gut sein. Aber er ist ja jetzt auch wirklich sehr nah dran, sozusagen.
Ja.
Übrigens, eine Sache muss man vielleicht noch erklären zum Abschluss, weil es ein paar Mal kommt und nicht erklärt wird. Stefan Keller ist ja momentan Stadtdirektor in Köln. Er war vorher Verkehrs- und Ordnungsdezernent in Düsseldorf, und zwar bis 2016. Das heißt auch noch die ersten 2 Jahre unter Geisel. Das muss man wissen. Erstens, warum die beiden immer Thomas und Stefan zueinander sagen. und zweitens, es kommt gegen Schluss eine Stelle, wo es um Sicherheit geht. Da, wo Keller wirklich richtig auffährt, wo Geisel ihm vorwirft, unter seiner Zeit sei die Zahl der unbesetzten Stellen beim OSD auf einem Rekordwert gewesen und wo Keller dagegen hält, ihm seien die Stellen damals wegen der Flüchtlingskrise abgezogen worden. Also da muss man wissen, eben die beiden haben mal zusammen gearbeitet und tischen da manche alte Geschichte auf, die sie mal zusammen da erlebt haben.
Ja, da kommt so manches wieder aufs Tapet. Ja, okay. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein in diese Debatte. Bleibt noch kurz zu sagen, dass natürlich am 27. September die Entscheidung dann getroffen werden muss von jedem Einzelnen. Es ist sehr wichtig, dass auch dort viele Leute zur Wahl gehen. Das ist ja leider immer ein bisschen bei der Stichwahl weniger Wahlbeteiligung als bei der Kommunalwahl an sich. Aber natürlich merkt man, glaube ich, auch nochmal an diesem Gespräch sehr deutlich, es ist unheimlich wichtig, dass viele Leute hingehen und sich entscheiden. Deswegen geht zur Wahl. Und wenn ihr vorher Fragen habt oder Ideen für unsere Berichterstattung, insbesondere jetzt nochmal im Hinblick auf diese Stichwahl, dann schreibt uns entweder eine Mail an rheinpegel@rheinische-post.de oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter unter 0211 9763 4164. Wir interessieren uns brennend für eure Meinung, sowohl zur Wahl, zur Stichwahl, als auch zu unserer Berichterstattung. Und ich würde sagen, Arne, feuer frei, oder?
Viel Spaß.
Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Willkommen im Maxhaus. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Es ist ein wunderbarer Ort. Sie wissen vielleicht, ich bin noch nicht so lange hier. Mein Name ist Moritz Döbler. Ich bin der Chefredakteur der Rheinischen Post und erst seit Jahresanfang hier. Und ich bin zum ersten Mal hier und finde es einen wunderbaren Ort und bin ganz dankbar, dass wir hier sein dürfen. Willkommen also bei der Rheinischen Post. In unserem Titelkopf steht ja Zeitung für Politik und christliche Kultur. Und das lösen wir heute beides ein. Politik mit diesem Gespräch, christliche Kultur an diesem Ort. Das Maxhaus ist eine katholische Begegnungsstätte hier in Karlstadt. Und das Gebäude hat eine ganz bewegte Geschichte. Auch das passt zu uns. Denn als Tageszeitung, als Medium wollen wir natürlich auch in all der Hektik, die die Nachrichten bieten, die langen Linien nicht verlieren. Also 1661 hier fertiggestellt, das war ein Franziskanerkloster, habe ich nachgelesen, später eine Schule. Heinrich Heine ist hier zur Schule gegangen. Vor 14 Jahren ist der Umbau fertiggestellt worden. Ganz großartiges Gebäude. Ganz außen sitzt Nicole Lange, die ich kurz vorstellen will, weil sie seit 1.4. unsere Lokalchefin hier in Düsseldorf ist. Sie ist seit gut 8 Jahren für die Rheinische Post tätig und ich freue mich, dass wir heute Abend hier zusammen moderieren können. Und die beiden Kandidaten, die dürften Sie kennen, weil sie in den letzten Wochen im Stadtbild kaum zu übersehen waren. Dr. Stefan Keller und der Amtsinhaber Thomas Geisel, der eine von der CDU, der andere von der SPD. Erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick auf den Wahlsonntag, damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden. Mehr als 400.000 Menschen sind in Düsseldorf zur Wahl aufgerufen gewesen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,6%. Das dürfte hier im Saal ganz anders sein, weil ich vermute, wenn Sie ein Interesse an den beiden haben, dann dürften Sie auch gewählt haben. Also ich vermute, die Wahlbeteiligung im Saal ist 100% und das ist auch gut so. Herr Dr. Keller ist auf 34,1% gekommen, Thomas Geisel auf 26,3%, also ungefähr 8 Prozentpunkte dahinter. Wenn man jetzt die Verhältnisse nicht kennen würde, würde man sagen, klare Sache, der eine hat gewonnen, der andere nicht. Aber wir haben eine Stichwahl am übernächsten Sonntag. Und die anderen, Herr Engstfeld, Frau Dr. Strack-Zimmermann und die sonstigen, haben in der Summe 40% der Stimmen bekommen. Das heißt also, die beiden müssen darum ringen, wie sie die 40% zu sich holen. Darüber werden wir sicher reden. Was vielleicht auch noch interessant ist, es war ja nicht nur eine OB-Wahl, sondern auch eine Ratswahl. Und da ist die CDU vorne mit gut 33%, aber die Grünen sind auf dem zweiten Platz mit 24%, SPD 18%, FDP 9%. Also das Thema, glaube ich, heute Abend oder das politische Thema der nächsten 10 Tage wird sein, welcher der beiden OB-Kandidaten holt die Stimmen der anderen? Welche Rolle spielen künftig die Grünen? Und, was ich auch noch spannend finde, wie wirkt sich eigentlich die Briefwahl aus? Dazu eine kleine Zahl noch. Im Wahllokal sind beide ungefähr auf die gleiche Stimmenzahl gekommen, nämlich auf 40.000 Stimmen, give or take. In der Briefwahl, also Herr Dr. Keller ist leicht vorn, aber ungefähr gleich. In der Briefwahl ist Dr. Keller auf 42.000 Stimmen gekommen, Herr Geisel auf 25.000. Das heißt, die 8 Prozentpunkte Differenz sind überwiegend durch die Briefwahl entstanden. Und das hat auch eine politische Implikation, weil die Menschen, die Briefwahl gemacht haben, haben wahrscheinlich auch angekreuzt, dass sie beim nächsten Mal Briefwahl machen. Also die wählen auf jeden Fall. Ganz interessant. Gut, das war der Zahlenblock. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Herr Oberbürgermeister. Wie erklären Sie sich eigentlich das Ergebnis? 8 Prozentpunkte hinten, als der WDR vor kurzem, wenigen Tagen, eine Umfrage gemacht hat, lagen Sie noch 31% Kopf an Kopf, beide gleich. Was ist passiert zwischen der Umfrage und dem Wahltag? Warum sind Sie am Ende dann doch so deutlich hinten dran gewesen?
Naja gut, also ich glaube, wenn man sich die Zahlen für die Parteien anschaut, dann war ein sehr maßgeblicher Faktor, dass die SPD in der ersten Umfrage auch wesentlich stärker war, deutlich abgefallen ist. Ich glaube, der Unterschied zwischen meinem Stimmenergebnis bei der OB-Wahl und dem Stimmenergebnis für die SPD war zwischen Umfrage und tatsächlichem Wahlergebnis etwa gleich groß. Wir sind beide zurückgegangen.
Aber Moment, Sie haben ja die SPD gar nicht auf Ihren Plakaten.
Naja gut, aber ich glaube, jeder weiß, ich war Listenführer der SPD, Ratsliste, jeder weiß, dass ich Sozialdemokrat bin, jeder weiß, dass ich deswegen SPD nicht drauf habe, weil ich sagte, die OB-Wahl ist eine Persönlichkeitswahl und keine Parteienwahl. Das ist eine Wahl, insbesondere als Amtsinhaber muss man den Anspruch erheben, die ganze Stadt repräsentieren zu wollen und nicht lediglich Parteivertreter zu sein.
Also im Klartext, der Rückgang der SPD hat auch Ihnen geschadet.
Hat auch mir geschadet, natürlich.
Okay. Wie wollen Sie denn die Wähler der anderen überzeugen, also die 40%, von denen ich gesprochen habe? Was passiert jetzt in den nächsten 10 Tagen? Sie sind hinten dran gewesen. Was passiert jetzt? Womit können Sie sozusagen...
Nein, ich habe ja deutlich gemacht, ein Stück weit ist es eine Richtungswahl. Und ich werde mich jetzt nicht verbiegen, sondern ich werde die Themen weiter in den Mittelpunkt stellen, die schon vorher im Mittelpunkt standen. Das ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Ich habe das unter den Oberbegriff Großstadt für alle gestellt. Und es ist das Thema Mobilitätswende. Wir wollen Vorrang für effiziente Verkehrsmittel. Das sind in erster Linie Bus, Bahn und Fahrrad. Und wir wollen vor allem eine Verkehrspolitik, die einzahlt auf das, was in dieser Stadt wirklich wichtig ist. Das ist das Thema Lebensqualität. Das ist das Thema Entwicklungsmöglichkeit und das ist das Thema Klimaschutz. Und da ist es, glaube ich, völlig klar, dass der motorisierte Individualverkehr, wie man so schön sagt, also das Auto in der Regel mit Verbrennungsmotor und nur von einer Person gefahren, kann in einer Stadt, die wächst, die sich weiter verdichtet, nicht das Verkehrsmittel der Wahl sein. Und entsprechend muss die Verkehrspolitik ausgerichtet sein.
Das klingt jetzt wie vor dem Wahlsonntag. Aber die Frage ist ja, wie Sie zusätzliche Wähler zu sich holen.
Ich sage mir nochmal, ich glaube, es ist wichtig, dass man authentisch bleibt, dass man überzeugend bleibt, dass man jetzt nicht die Position wechselt, sondern dass man dafür steht, wofür man vorher gestanden hat. Vielleicht sollte man noch deutlicher hervorbringen oder mehr in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, was wir auch geleistet haben auf diesem Gebiet, was wir geleistet haben im Bereich Wohnungsbau, was wir geleistet haben etwa bei der Aufwertung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, was wir auf den Weg gebracht haben, was soziale Erhaltungssatzungen angeht. Das Thema Schule war das drittwichtigste Thema bei der Umfrage. Ich glaube, es gibt keine Stadt, die eine vergleichbare Leistungsbilanz vorweisen kann, wie die Landeshauptstadt Düsseldorf, sowohl was den Schulbau angeht, wie was die Ausstattung von Schulen angeht. Das müssen wir deutlicher machen, auch beim Thema Kinderbetreuung.
Wir kommen gleich noch auf die einzelnen Themen.
Sie haben mich gefragt, was ich in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen
wollte.
Das wollte ich nur beantworten.
Ja. Also Schulen sind auch ein wichtiges Thema, haben wir kapiert. Wir sprechen sicher gleich noch über die einzelnen Themen. Herr Dr. Keller, wie sehen Sie den Begriff Richtungswahl? Ist das auch für Sie eine Richtungswahl? Ist das, was Sie vertreten, was ganz anderes, als was Thomas Geisel vertritt?
Ja, ich würde schon davon ausgehen, dass es auch eine Richtungswahl ist. Es ist, wie der Oberbürgermeister richtig gesagt hat, auch eine Persönlichkeitswahl. Es geht auch um unterschiedliche Stile in der Regierungsführung, wenn man das in einer Stadt so sagen darf. Regierung klingt immer gleich so nach Bundeskanzler. Aber die Stadtführung, da geht es um einen anderen Stil, um die Frage, führen wir gemeinschaftlich oder führen wir eher in Alleingängen? Und das ist das eine. Ich glaube, dass es aber auch thematisch tatsächlich um eine inhaltliche Auseinandersetzung gehen wird. Das haben wir ja auch im Wahlkampf vor der Hauptwahl schon an verschiedenen Stellen gemerkt. Wir haben unterschiedliche Auffassungen, was die Verkehrspolitik angeht, vielleicht noch nicht mal so sehr in den Fernzielen, in den Perspektiven, aber doch sehr in den Instrumenten. Wir haben ganz unterschiedliche Auffassungen, irgendwie was das Thema Sicherheit beispielsweise angeht. Wir haben verschiedene Akzente gesetzt beim Thema Klimaschutz, bei denen wir uns unterscheiden. Und natürlich stehen im Hintergrund immer die Ziele, beispielsweise beim Klimaschutz das Ziel, dass Düsseldorf bis 2035 klimaneutral wird. Das hat der Rat ja in der letzten Wahlperiode im letzten Jahr noch mit großer Mehrheit, auch mit Stimmen der CDU, gemeinsam verabschiedet. Aber auch hier geht es wieder um Instrumente. Und von daher, ich glaube schon, dass wir von einer Richtungswahl, sowohl was die Persönlichkeitswahl angeht, als auch was die Themen angeht, ausgehen dürfen. Trotzdem muss man sagen, an vielen Stellen geht es um Wege und weniger um Ziele.
Lassen Sie uns das Thema Richtungswahl mal ein paar Themen beleuchten. Also ein Thema ist sicher die Verkehrspolitik. Herrn Geisel verstehe ich so, dass er den motorisierten Verkehr aus der Stadt zurückdrängen will. Den motorisierten Individualverkehr aus der Stadt zurückdrängen will. Wie halten Sie es mit dem individualisierten motorisierten Verkehr in der Stadt? Sie wollen die Umweltspuren wieder abschaffen, Also dürfen die Autos dann wieder rein oder was ist das Thema?
Ja, das Spannende ist, und das ist, glaube ich, im Wahlkampf auch sehr gut gelungen, das rüberzubringen, auf der einen Seite die Umweltspuren abzuschaffen und damit vermeidbare Staus auch wirklich zu vermeiden, ist das eine. Auf der anderen Seite tatsächlich glaubhaft dafür einzustehen, dass wir den Umweltverbund stärken zu müssen. Das sind keine Widersprüche, sondern die Umweltspuren sind ein völlig untaugliches Instrument, ein Ziel zu erreichen.
Machen Sie mit diesem Punkt nicht vor allen Dingen die Leute glücklich, die gar nicht in Düsseldorf leben?
Nein.
Also die von draußen reinkommen?
Nein, also ich bin ja nun selbst irgendwie Werstener und wohne sozusagen am südlichen Ende der großen Umweltspur. Und ich kann Ihnen sagen, mit diesem Thema machen wir nicht nur Pendler aus den südlichen Nachbarkommunen glücklich, sondern das betrifft auch ganz, ganz viele Menschen in Düsseldorf. Ich erzähle immer eine Geschichte, die sich tatsächlich bei mir in der Nachbarschaft abspielt. Ein mittelständischer Unternehmer, der bei mir in der Ecke wohnt, seinen Betrieb aber auf der Oststraße hat, der jetzt sozusagen nach einem neuen Grundstück für seinen Betrieb sucht, weil er sagt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen nicht mehr in angemessener Zeit zur Arbeit. Und wenn wir Glück haben, wenn die städtische Wirtschaftsförderung an der Stelle auf Zack ist, dann finden wir für den vielleicht ein Grundstück in Düsseldorf. Wenn wir Pech haben, dann gelingt das nicht und dann ist der nächstes Jahr in Monheim oder Langenfeld und mit ihm die Gewerbesteuer und auch die Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. Und deshalb ist das ein Thema, das uns ganz elementar und essentiell hier in Düsseldorf betrifft. Und es hat nichts damit zu tun, Pendler glücklich oder unglücklich zu machen.
Nun ist es aber ja so, dass es auch einen Luftreinhalteplan gibt und dass es Vorgaben gibt und dass die Umweltspuren ja auch nicht gänzlich ohne Grund irgendwann mal eingeführt worden sind. Denn die waren zu diesem Zeitpunkt ja offenbar ich würde das jetzt behaupten, Sie können mir da widersprechen, ein notwendiges Mittel, um zumindest ein drohendes Dieselfahrverbot auch abzuwenden. Und Sie haben, glaube ich, auch schon mal angedeutet, dass Ihnen auch klar ist, dass Sie die nicht ersatzlos abschaffen können, sondern ich glaube, Sie haben gesagt, Sie werden dann was Besseres sich ausdenken. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was ist denn besser als die Umweltspuren?
Ja, das ist in der Tat so. Wir müssen das Problem lösen, das dahinter steht. Und das ist die Einhaltung der Grenzwerte für die Stickoxidbelastung. Das ist ja das Thema, das dahinter steht. Jetzt muss man zum einen sagen, die Umweltspuren erreichen das Ziel ja nicht, tatsächlich die Messwerte in einen Bereich zu bringen, dass tatsächlich die Grenzwerte dauerhaft eingehalten werden. Zumindest die letzten Messwerte oder die letzten Erhebungen vor der Corona-Zeit weisen noch aus, das sind Zahlen von Januar, Februar, dass an der Merowingerstraße und an der Corneliusstraße der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, so ist er, glaube ich, immer noch überschritten wird. 46 und 47 waren da die Werte. Das ist das eine. Das heißt, das Mittel, das man gewählt hat, erreicht das Ziel nicht. Der zweite Punkt ist, ja, sie werden im Luftreinhalteplan erwähnt, aber der Luftreinhalteplan spricht an der Stelle ganz deutlich davon, dass es sich hierbei um Verkehrsversuche handelt, die für die Dauer von einem Jahr eingerichtet werden und das danach neu entschieden werden muss. Dieses Jahr wäre eigentlich im Frühjahr respektive Sommer, je nach Spur, über die wir reden, in diesem Jahr zu Ende gegangen. Und dann ist gesagt worden, weil Corona eine Zeit gebracht hat, in der wir eigentlich keine aussagekräftigen Erhebungen über die Wirkung der Umweltspuren machen können, verlängern wir diesen Zeitraum noch einmal bis in den Herbst. Das heißt, die Stadt Düsseldorf muss mit ihren Gremien in diesem Herbst eine Entscheidung darüber treffen, ob der Verkehrsversuch fortgesetzt wird oder nicht. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, was macht man denn? Vielleicht noch einen Satz vorher. Noch einen Satz vorweg zu der Frage Zielerreichung oder nicht. Wir haben auf der Ludenberger Straße auch einen Messwert. Da ist die Messwertbelastung in gleichem Umfang zurückgegangen wie auf der Corneliusstraße und auf der Merowingerstraße. Auf der Ludenberger Straße haben wir keine Umweltspur, auf der Merowingerstraße und der Cornelius schon. Das heißt, es muss auch eine andere Ursache geben. So, und was die Frage von Dieselfahrverboten angeht, muss man ja sagen, andere Städte in ganz Nordrhein-Westfalen haben mittlerweile den dahinterliegenden Rechtsstreit mit der Deutschen Umwelthilfe im Wege eines Vergleichs beendet. Das heißt, da ist das Damoklesschwert Dieselfahrverbote endgültig vom Tisch, weil man sich mit dem Kläger geeinigt hat. Das ist in Düsseldorf noch nicht gelungen. So, und jetzt kommen wir zu der Frage der Alternative. Wir müssen den Verkehr durch eine vernünftige Signalsteuerung, durch eine vernünftige Ampelsteuerung so dosieren, dass er tatsächlich auf den hochbelasteten Streckenabschnitten im Fluss bleibt und dass die Belastung auf den hochbelasteten Abschnitten nicht so weit steigt, dass der Grenzwert überschritten wird. Und das kann man durch Ampelsteuerung erreichen und nicht etwa durch die Reduzierung der Straßenkapazität um 50%. Was ihr erreicht habt mit der Umweltspur, ist eine Reduzierung des Verkehrs um 13%. Ihr habt aber die Kapazität der Straße um die Hälfte halbiert. Das ist ja das, was man macht, wenn man von zwei Spuren eine wegnimmt. So, und der Clou an der Geschichte ist, durch eine geschickte Ampelsteuerung kann ich den Verkehr genau in dem Maße reduzieren, wie ich es brauche, um den Grenzwert einzuhalten. Und das können wir regeln, ohne dass wir eine Fahrspur einkassieren müssen.
Herr Geisel, überzeugt Sie nicht, oder?
Nein, das überzeugt mich gar nicht. Also erstmal stimmt es nicht. Natürlich ist die Umweltspur erfolgreich, was das angestrebte Ziel angeht. Die Grenzwerte sind deutlich runter. Sie sind auch deutlich runter, jetzt wo der Verkehr wieder anhebt. Ich kann nur sagen, wir sind ständig im Kontakt mit dem Umweltministerium und die Initiative für die Umweltspur ging vom Umweltministerium aus. Da sitzt keine Parteifreundin von mir, sondern eine Parteifreundin von dir. Das Umweltministerium
das hat nicht klar mit Parteipolitik zu erkennen gegeben, zu tun, sondern mit Technik.
Das Umweltministerium hat klar zu erkennen gegeben, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf die Umweltspur unter keinen Umständen verzichtet werden kann, weil die Alternative ein Dieselfahrverbot wäre. Ich darf auch darauf verweisen, dort wo man sich im Vergleich geeinigt hat mit der Deutschen Umwelthilfe, sind Umweltspuren eingeführt worden, in Dortmund und in Essen. In Köln nicht. Bestimmt. In Köln ist man noch viel rabiater vorgegangen. Da hat man nämlich ganze Spuren abgesperrt, etwa auf dem Klebischen Ring. Da hat man auf der Aachener Straße eine Pförtnerampel geschaffen. Ich glaube, also die Kommentare, die man über die Verkehrspolitik in Köln hört, und in Köln bist du immerhin Stellvertreter der Oberbürgermeisterin, was habe ich heute gelesen? Autohölle Köln, Autos, Riesenärger über die Pförtnerampel.
Kennst du die letzte Staustatistik? Da liegt Köln deutlich besser da.
Ich habe ihn mir heute Morgen noch angeschaut. Ja. Alles rot an den Pförtnerampel.
Ich glaube, was wir hier beobachten,
ist... ich würde gerne mal hören, Stefan, mit Verlaub. Moment, es reicht nicht. Auf meine Plakate, da steht umgeschmiert Stau-OB. Ich möchte mal hören, was die intelligente Lösung sein soll.
Moment.
Alle Fachleute, mit denen ich spreche, die perfekte grüne Welle.
Ich würde gerne kurz einhaken, wenn ich darf. Das, was Sie hier gerade erlebt haben, ist, glaube ich, die Debatte, die wir seit einigen Monaten in der Stadt führen. Und die Fronten sind einigermaßen verhärtet. Was mich interessiert...
Entschuldigung, da wird einfach die Unwahrheit gesagt.
Haben Sie deutlich gemacht. Und was mich aber im Moment mehr interessiert, ist nicht der Konflikt, den wir einige Monate beobachtet haben, sondern wir gehen auf eine Stichwahl zu. Und in der Stichwahl sind zum Beispiel die grünen Wähler, die zu 24% haben für Herrn Engsfeld gestimmt, die müssen ja irgendwo hin. Herr Dr. Keller, können die denn zu Ihnen, wenn Sie sagen, Umweltspur kommt weg, wir machen stattdessen eine intelligente Ampelsteuerung? Ist das die überzeugende Argumentation für grüne Wähler, die Sie gewinnen müssen?
Es geht ja um zwei Dinge. Es geht zum einen um die kurzfristige Lösung, ja, also um das Vermeiden von Dieselfahrverboten. Und da gibt es das bessere Rezept als die Umweltspur. Wie gesagt, andere Städte machen das vor. Auch Köln macht das vor. Ich tue mich wirklich sehr schwer, dieses Beispiel immer wieder zu bringen, Thomas, aber so ist es. Wie gesagt, es gibt in Köln auch keine Pförtnerampeln. Das ist totaler Quatsch. So, nein, an der Aachener Straße gibt es keine Pförtnerampel. So. Und es ist auch keine Fahrspur auf der Aachener Straße entfernt worden. Auch das ist eine Legende, sondern das ist ein gutes Beispiel. So, das heißt also, kurzfristige Lösung, wir kriegen das besser hin. So, die langfristige Lösung, und das ist auch das, was wir mit den Grünen gemeinsam diskutieren werden. Wie kriegen wir es denn eigentlich hin, dass die viel zitierte Verkehrswende, die 2014 im Wahlkampf ja auch schon eine große Rolle gespielt hat, die aber in den letzten 6 Jahren hier ja gar nicht richtig vorangekommen ist. Wie kriegen wir es denn hin,
dass der
ÖPNV ausbaut? Wir müssen den ÖPNV ausbauen. Ja, das ist eine Frage des guten Managements und viel weniger Politik als viel mehr des guten Managements.
Wie viel mehr ÖPNV zum Beispiel? Wie viel Geld? Wie viel mehr ÖPNV? Wie kriegen wir es hin? Das ist die entscheidende Frage.
Wir können die Projekte, die wir umsetzen müssen, ja einzeln durchdeklinieren. Wir müssen die U81 bauen, die über den Rhein geht. Wir müssen die U72 verlängern in den Düsseldorfer Süden, an der Uni entlang. Wir müssen die U75 verlängern. Das sind Streckennetzergänzungen, für die viel Geld zur Verfügung steht. Der Bund hat ja sein ÖPNV-Bundesprogramm massiv aufgestockt. Er hat es versechsfacht. Wir müssen nur in Düsseldorf die Kraft entwickeln, diese Planungen voranzubringen, um das Geld nach Düsseldorf zu lotsen. Das heißt, das kann funktionieren. Wir haben schon 2014 ist uns der 5-Minuten-Takt versprochen worden. Er scheitert bis heute noch daran, dass die Bahnen nicht da sind, die das machen sollen. Das müssen wir regeln. Und das hat was mit Management zu tun und viel weniger mit politischen Vorgaben oder gar mit Ideologie, sondern es ist eine Frage des Machens. Und das müssen wir endlich mal tun, genauso wie wir das Thema Park and Ride endlich mal tun müssen. Der Verweis auf den Luftreinhalteplan, der ist wirklich großartig, Frau Lange. Denn da steht ja nicht nur drin, dass wir im Verkehrsversuch diese Umweltspuren machen sollen, sondern da steht auch drin, was wir begleitend zu tun haben. Und das heißt, die Ausweichrouten ertüchtigen, das steht da drin. Park and Ride steht da drin. Mobilstationen bauen steht da drin.
Wenn ich auf das ein Thema digitales, Park and Ride,
ein digitales Verkehrssystem, Verkehrsleitsystem installieren, das steht alles da drin, was parallel zur Umweltspur gemacht werden sollen. Und all das ist nicht passiert.
Nun ist das Thema Park and Ride aber auch
also ein schwieriges.
Und das überzeugt dann am Ende auch die Grünen.
Nein, also ich muss wirklich sagen, ich finde es unerträglich, wie hier die Landeshauptstadt schlecht geredet wird. Das ist genau die Dinge, die wir gemacht haben. Wer hat denn die U81 vorangebracht? Wir haben jetzt erst die Bürgerbeteiligung über den zweiten Bau. Nein, es wird hier schlicht die Unwahrheit gesagt. Ja,
wir müssen sie auch bauen.
Entschuldigung, zunächst müssen wir sie planen,
bevor wir
sie
bauen. Ich hatte die beiden, wenn wir nur noch zu zweit sind, dass es vielleicht ein bisschen zu entspannt sein könnte. Irgendwie, aber die habe ich jetzt nicht mehr. Nochmal an der Rheinbahn und am Thema Park and Ride, an zwei Punkten, die Herr Dr. Keller angesprochen hat, würde ich gerne einhaken. Denn bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das, also so wie es bisher gelaufen ist, ist es nicht gelaufen. Also erster Punkt, wie Sie selber gesagt haben, der 5-Minuten-Takt der U75 ist schon daran gescheitert, dass die Bahnen auf einmal dann doch nicht tauglich waren. Das ist irgendwie ein Beleg dafür, dass schon einfachere Verbesserungen des Rheinbahn offen an technischen Problemen scheitern, genau. Das war abgesprochen. Und dass auch komplexere Veränderungen, also wie neue Linien, erweiterte Linien und so weiter, offenbar eine große Veränderung bräuchten. Sie sagten selber, das ist eine Frage des Managements. Heißt das, man muss beim Rheinbahnmanagement ran?
Das ist eine Mischung aus Rheinbahn und Stadtverwaltung. Das machen wir gemeinsam. Die Stadt ist der ÖPNV. Der Träger des ÖPNV, das heißt auch der Besteller von bestimmten Leistungen, das ist die Frage, ob wir eine U81 bauen oder ob wir die U75 verlängern oder ob wir die U72 aus der Uni heraus verlängern Richtung Itter, Himmelgeist und Holthausen. Das sind Fragen, die wir bei der Stadt zu entscheiden haben. Wir sind dann auch Bauherr in der Regel, das kann man zwar auch anders gestalten, aber ich würde immer empfehlen, dass die Stadt Bauherr ist und nicht die Rheinbahn. Und dann muss die Rheinbahn natürlich den Betrieb umsetzen. Die Rheinbahn muss die entsprechenden Beschaffungen machen, sie muss die Fahrer besorgen. Das ist das, was die Rheinbahn dann zu tun hat. Das ist Frage dann des Managements in der Rheinbahn. Ja.
Kriegen die das denn hin?
Ich glaube, in den letzten 6 Jahren hat es da ein bisschen gehapert. Es ist ja grundsätzlich nicht unmöglich, das zu schaffen. Die Rheinbahn muss vielleicht mal zur Ruhe kommen und von den Querelen an der Spitze irgendwie befreit werden. Ich glaube, dass die fast 2.500 Rheinbahner, die wir haben, mit Sicherheit irgendwie gute Arbeit machen.
Ein Verkehrsthema, das Sie beide ja eint, ist mein Eindruck, sind die Park-and-Ride-Plätze.
Vielleicht darf ich auch mal noch was zur Rheinbahn sagen, wenn das okay
ja,
ist.
Ja, wenn Sie möchten,
oder? Also ich meine, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass so getan wird, als hätte man die letzten 6 Jahre nichts für den ÖPNV gemacht. Man hat die 6 Jahre davor nichts für den ÖPNV gemacht. Ich darf mal daran erinnern, den Ausbau der ganzen Infrastruktur, die 701, 10 Jahre lang war der ISS-Dom fertig und niemand hat es geschafft, die Linie zu verlängern. Erst 2014, 2015, da gab es irgendwie Querelen zwischen dem Dezernat von Herrn Keller und Herrn Bonin. Dann habe ich einmal alle Parteien an den Tisch gesetzt und die Probleme waren gelöst. Und 2 Jahre später war der ISS-Dom mit der 701
angeschlossen.
Nein, so war es. Zweitens, wir haben das Thema U81, auch dessen Projekt, das zurückgeht, auf das Jahr 1990 vorangebracht. Das war die neue Stadtspitze unter mir und eines Ampelbündnisses. Das war die Gruppe, die die U81 gegen den Widerstand der Union der CDU Rat vorangebracht hat. Entschuldigung, du kannst dich erinnern, natürlich.
Natürlich
die U81,
nicht.
Der erste Bauabschnitt ging gegen die CDU. Jetzt
Nein,
haben wir die zweite.
Die Frage,
wir
ich
haben
ich den zweiten
die Botschaft,
auf
die Botschaft ist angekommen.
Also ich lasse es um das zweite Thema Rheinbahn. Also die Rheinbahn hat vor 2014 dramatisch unterinvestiert. Der Grund war auch, oder die Folge war, dass die Rheinbahn in den Jahren zwischen 2008 und 2014, lässt sich nachweisen, nicht nur langsamer wurde, sie hat weniger Fahrgäste gehabt, wir haben endlich wieder Dampf gemacht bei der Rheinbahn.
Die, stimmt, die es Botschaft gibt ein paar, ist dann, glaube ich, an der Stelle angekommen.
Aber das sollte man mal in der Diskussion, was mich wirklich ärgert, ist diese Amnesie, die hier stattfindet, dass man so tut, als hätte es die Zeit vor 2014 nicht gegeben und jetzt so tut, als machen wir alles anders.
In dieser Zeit haben wir die Wehrhahnlinie gebaut. Nee,
da warst du im Aufsichtsrat, da warst du Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat der Rheinbahn.
Genau, da haben wir die Wehrhahnlinie gebaut, das größte ÖPNV-Projekt erst in den letzten 30 Jahren. Und auch das letzte.
Wir wollen weder Amnesie noch Amnestie, aber Vergangenheitsbewältigung ist, glaube ich, nicht der Kern, sondern wir wollen eigentlich den Blick nach vorne richten. Frau Lange hatte nach den Park- und Reitplätzen gefragt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir noch beleuchten sollten. Und dann habe ich auch noch eine Frage.
Ich danke Ihnen. Also ich würde gerne noch kurz, aber um die Frage, mein Eindruck bei den Park-and-Ride-Plätzen, also das Einzige, zumindest sagen Sie beide immer, dass das ein gutes Mittel ist, die sind nur alle ziemlich leer. Die Rheinische Post hat in den vergangenen Wochen ein paar Mal darüber berichtet und wir haben Fotos von sehr leeren Park-and-Ride-Plätzen gemacht, die sehr teuer waren, aber wo ungefähr 3 Autos drauf parken. Ist das, will die also vielleicht eigentlich doch keiner außer Ihnen beiden?
Ja, also man muss sagen, wir haben ja nun richtig Tempo gemacht bei Park-and-Ride. Ich darf erwähnen, wir haben die Messe P2, die geht direkt an die U78. Wir haben auf der Münchner an der Iggerswader Straße, wir haben jetzt im September den Park-and-Ride-Platz auf dem Glasmacher-Gelände.
Auf dem an der Iggerswader Straße steht aber... Haie-Straße,
da steht fast niemand, das ist richtig. Wir sind dabei mit der Provinzial, dass wir in dem völlig unterbelegten Provinzial-Parkhaus, dass wir da 250 bis 300 Plätze als Park-and-Ride-Plätze bekommen. Bisher, das ist das Problem, es ist ja auch nicht so, was immer behauptet wird, es habe in der Vergangenheit nie Park-and-Ride-Plätze gegeben. Es gibt 8000 Park-and-Ride-Plätze rings um Düsseldorf, die ebenfalls nur relativ schwach ausgelastet sind. Das hängt manchmal zusammen, dass sie vielleicht nicht ganz optimal positioniert sind. Ich hatte in der letzten Woche ein Gespräch mit der Rheinbahn, mit dem Vorstand, sagte, wir müssen auch das Geschäftsmodell ändern. Es muss klar sein, was ist sozusagen der Vorteil von Park-and-Ride, dass man dem Kunden sagt, erstens, du kommst schneller ans Ziel, das muss dann allerdings auch funktionieren, da muss auch eine Information ran, wann fährt der Bus, wann fährt die Bahn, die einen vom Park-and-Ride-Parkplatz dann in die Innenstadt fährt. Zweitens, du zahlst nichts für diesen Parkplatz und drittens, du hast keinen Ärger, du musst in der Innenstadt keinen Parkplatz finden. Das ist tatsächlich ein Angebot, das sozusagen jeder Abonnent der Rheinbahn nutzen kann. Das ist dann gleichzeitig noch eine Marketingmaßnahme für die Rheinbahn, dass die tatsächlich sagt, ein Abo bei der Rheinbahn ist die Eintrittskarte, schneller voranzukommen und unentgeltlich einen Parkplatz für mein Auto zu haben. Das ist ein Modell, das funktionieren kann. Wir sind dabei, es auszurollen. Wir sind es dabei, es auszurollen, wie gesagt, auch Provinzialparkhaus. Man kann auch das Parkhaus am ISS-Dom dafür nutzen. Das ist am Anfang zur 701. Das Thema ist natürlich, dass bisher war es bequemer, mit dem Auto bis in die Innenstadt zu fahren. Das will Herr Keller jetzt noch bequemer machen, indem er die raffinierteste grüne Welle schaffen will. Ich bin sicher, eine Politik, selbst wenn man das Autosystem noch so sehr optimiert, es wird an seine Grenzen stoßen, weil das Auto einfach das ineffizienteste Verkehrsmittel ist. Es braucht viel Platz, es emittiert, es macht Krach und es ist meistens eben deswegen im Stau.
Dennoch gibt es viele Menschen, die darauf angewiesen sind. Und wir
genau, denen
die
sollte man die Chance geben,
Menschen
dass sie es nutzen kommen.
Und warum, darf ich zu dem Thema Park and Ride noch 2 Anmerkungen? Und das zeigt, dass eben die Dinge hier doch in die falsche Richtung laufen. Es sind 2 Beispiele nur, die du genannt hast. Das eine ist der Park-and-Ride-Parkplatz an der Iggerswader Straße, den wirklich niemand nutzt. Deshalb haben wir da neulich auch mal eine Wahlkampfveranstaltung drauf gemacht, weil Autos da irgendwie nicht zur Verfügung stehen. Und aus Wersten kommt der Vorschlag, dort einen Wochenmarkt abzuhalten. Das finde ich auch eine gute Idee. Und das Zweite ist, das Parkhaus am Provinzialplatz. Das ist doch kein Park-and-Ride-Angebot. Park-and-Ride lebt doch davon, dass ich da leicht hinkomme und nicht erst mich durch den Stau quäle, um auf den Park-and-Ride-Parkplatz zu kommen und dass ich dann einen vernünftigen, und das vernünftig heißt in der Regel schienengebundenen ÖPNV-Anschluss habe. Ja, also niemand, ne, ja, das habe ich, bei der Iggerswader Straße fehlt der Schienenanschluss und beim Provinzialplatz kommst du nicht hin, ohne dass du da irgendwie noch vorher 10 Minuten im Stau gestanden hast. Unter anderem wegen der Umweltspur, die den Stau eben bis übers Werstner Kreuz bringt.
Lassen Sie uns noch kurz über ein anderes Verkehrsmittel reden, das Fahrrad. Da gab es ja die Pop-Up-Radspur, über die möchte ich nicht reden, da ist eigentlich alles ausgetauscht. Alle sagen, die einen sagen, es war fürchterlich, die anderen sagen, oh, vielleicht kriegt man da ein bisschen was in Gang gesetzt, wie auch immer. Aber Herr Dr. Keller, was tun Sie für die Radfahrer in Düsseldorf? Immerhin, ich habe es gesagt, 24% grüne Wähler, fahrradaffin, ist ein Klischee, aber stimmt wahrscheinlich schon zum Teil. Was wollen Sie für den Fahrradverkehr in Düsseldorf tun?
Ein vernünftiges Radwegenetz umsetzen. Und zwar ein Radnetz, das die Stadtteile miteinander verbindet und die Stadtteile mit der Innenstadt, auch entlang von Hauptverkehrsstraßen, so da, wo das tatsächlich erforderlich ist, um dem Alltagsradler ein vernünftiges Angebot zu machen. Das Fahrrad ist tatsächlich neben dem ÖPNV das Verkehrsmittel der Zukunft. Wir müssen wirklich anstreben, dass wir hier einen Anteil erreichen, der eben nicht bei 25% stehen bleibt. Viele Städte machen die Erfahrung, dass man irgendwo so zwischen 20% und 25% Radverkehr so etwas wie eine gläserne Decke erreicht. Da müssen wir uns wirklich anstrengen, dass das nicht passiert. Aber wir müssen eben auch da wieder darauf achten, dass wir nicht eine radikale Politik machen, die einen Verkehrsträger auf Kosten des anderen unmittelbar bevorzugt. Wir müssen Abwägungsentscheidungen treffen. Der öffentliche Raum, der Straßenraum ist begrenzt und in Düsseldorf ist es ein besonderes Problem. Wir sind eben nicht Berlin oder auch Hamburg, wo wir teilweise 5-, 6-, 7-spurige Straßen haben, wo es dann auch mal leicht fällt, irgendwie eine Protected Bike Lane zu machen, indem man eine Spur wegnimmt, sondern hier ist es ja meistens so, wenn ich eine ganze Fahrspur einziehe, dann habe ich eben nur noch die Hälfte des Verkehrsraumes. Das ist ein Unterschied zu anderen Städten. Aber trotzdem, wir müssen in der Tat abwägen und wenn Platz neu zu verteilen ist, dann wird es auch Abwägungsentscheidungen geben, die zulasten des Autos und zugunsten des Fahrrades gehen. Das kann aber gelingen, wenn wir es nämlich dadurch schaffen, mehr Leute zum Umstieg vom Auto auf das Rad zu bewegen und dann wird das auch nicht zu mehr Staus führen.
Klingt schon grün.
Im Übrigen, auch das wissen Verkehrsplaner, die Leistungsfähigkeit, beispielsweise auf der Friedrichstraße haben wir das ja gemacht, da hängt die Leistungsfähigkeit weniger von der Anzahl der Fahrspuren ab, sondern von der Steuerung an den Kreuzungspunkten. Und da muss man sich nur die Mühe machen, intensiv zu planen. Das heißt, ein Fahrradweg ist nicht einfach dadurch gemacht, dass man irgendwie rote Farbe auf die Straße aufbringt oder einen dicken weißen Strich auf die Straße malt, sondern das braucht eine Planung, die die Lichtsignalanlagen mit einbezieht und deshalb auch hier wieder Fahrradnetz und fahrradfreundliche Infrastruktur ist viel weniger eine Frage von Politik als eine Frage von gutem Management und von Umsetzung.
Sie schütteln den Kopf.
Nein, also Entschuldigung, es ist auch eine Frage der Ehrlichkeit. Also ich meine, du berühmtest dich, ja, also in letzter Zeit haben wir es nicht mehr ganz so oft gehört, ein Radhauptwegenetz entworfen zu haben mit 300 Kilometer Radwegen. Das habe ich mir neulich nochmal angeschaut. Das ist ein tolles Projekt. Es sind alle Hauptverkehrsachsen werden dort mit Radwegen versehen, selbstverständlich, zum Teil gibt es ja keine Bürgersteige, selbstverständlich auf der Fahrbahn zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs. Dann, man muss es, wenn man das propagiert, allerdings dann auch sagen, dann gibt es natürlich Konflikte, dann muss man sich auch fragen, etwa wie die grüne Welle funktioniert. Wenn ich tatsächlich viele Fahrräder habe, das ist ja auch das Thema, was habe ich heute noch gelesen, der Verkehr muss fließen. Welcher Verkehr? Wir haben hier in Düsseldorf, wir haben Fahrradverkehr, wir haben Autoverkehr, wir haben Fußgängerverkehr und wir haben öffentlichen Personennahverkehr. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich perfektioniere die grüne Welle für den Autoverkehr. Das ist das, was angedeutet wurde in diesem Sharepick. Das bedeutet, dass erstens die Fahrradfahrer natürlich an jeder zweiten Ampel halten müssen, weil die nicht mit 50 km/h, sondern mit maximal 30, also sportliche, du bist ja auch ein sportlicher Fahrradfahrer, mit 30 km/h. Das bedeutet, dass es keinen Vorrang für die Bahn gibt an Kreuzung, keine Vorrangschaltung für den ÖPNV. Und es bedeutet, dass vielerorts in Düsseldorf die Fußgänger eingepfercht sind in der Straßenmitte, meistens sogar noch nicht ganz unerheblichen Gefahren ausgesetzt, wenn ich das System, so wie du es vorhast und so wie dieses Sharepick es eindeutig impliziert, wenn du ihn so optimieren möchtest. Nee, und Stefan, das ist einfach der falsche Weg. Also ich glaube, es kann nicht richtig sein, dass wir, ich darf nochmal sagen, in einer verdichteten Innenstadt mit sehr begrenztem Platz, dass wir ausgerechnet das ineffizienteste Verkehrsmittel privilegieren. Und das
wir
ist das,
sprechen doch jetzt über
Moment,
das Fahrrad.
Das ist das, nee, du redest jetzt über die wolkige Zukunft in 25 Jahren oder sowas. Nein, das, was jetzt gilt, was ist die Weichenstellung, die wir heute machen wollen? Was ist die Mobilitätswende, die wir uns vorstellen? Und ich sage mal ganz klar, der neue Verkehrsdezernent wird kein Spezialist für grüne Welle sein. Das wird jemand sein, der sich ein Vorbild nimmt an Städten mit einer modernen Verkehrspolitik, an Amsterdam, an Kopenhagen, an Mailand, an Paris. Das sind die Städte, die uns Vorbild sein sollen. Und die setzen nicht auf die optimierte grüne Welle, weil sie wissen, die grüne Welle zieht Autos an und am Schluss wird es trotzdem nicht funktionieren. Das wissen alle, die damit Erfahrung gemacht haben.
Es geht nicht um die grüne Welle.
Frau Lange, wie sieht es aus?
Es geht darum, wie wir eine vernünftige Fahrradinfrastruktur
haben. Frau Lange, wie sieht es aus? Verkehrspolitik haken wir ab.
Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne über Wohnen reden.
Super, so machen wir das.
Schön. Ja, Wohnen ist auch so ein Thema, wo jetzt zwischen Ihnen beiden zumindest nicht komplette Einigkeit besteht. Also Einigkeit insofern, als Sie beide wissen, also Sie wissen beide, wir haben in Düsseldorf vielleicht nicht genug Wohnungen und mit den Preisen ist das auch ein bisschen schwierig, was logischerweise miteinander zusammenhängt. Die Frage ist aber, wie löst man es? Baut man, wie Herr Geisel das oft sagt, baut man möglichst viele Wohnungen und versucht Wohnraum für alle zu schaffen? Herr Dr. Keller, Sie verstehe ich immer so, dass Sie das insgesamt ein bisschen sparsamer sehen und mehr auf die Region gucken. Vielleicht erläutern Sie das erstmal. Heißt das, Düsseldorf für alle ist kein Konzept? Also heißt das, wenn ich in Düsseldorf mir das nicht leisten kann, dann sollte ich besser im Umland wohnen?
Nein, das heißt es selbstverständlich nicht. Wir müssen doch beides tun. Wir müssen in Düsseldorf Wohnungen bauen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist überhaupt nicht umstritten. Wir müssen uns allerdings die Frage stellen, wie viele Flächen wir tatsächlich noch in Anspruch nehmen dürfen. Und das sind ganz konkrete Entscheidungen, die sich in den Stadtteilen abspielen. Beispielsweise oben auf dem Gelände der Bergischen Kaserne. Da gibt es sozusagen, da manifestiert sich dieser Unterschied, ob ich sage, wir wollen bauen, 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 oder ob ich sage, wir wollen eine Stadtentwicklung mit Augenmaß. Das ist das eine. Auf der Bergischen Kaserne geht es ganz klar darum, bebauen wir nur die Flächen, die von der Bundeswehr freigemacht werden. Das heißt, da, wo jetzt auch schon große Flächen versiegelt sind, wo jetzt schon Bebauung ist, machen wir das. Oder nehmen wir an der Stelle noch Grün- und Freiflächen in Anspruch. Da sage ich ganz klar, an dieser Stelle verbietet es sich, Grün- und Freiflächen in Anspruch zu nehmen, weil wir diese freien Flächen, und das sagen übrigens auch die Umweltexperten der Stadtverwaltung, weil wir diese Flächen für den Klimaschutz brauchen, für das Klima in der Stadt. Das ist nämlich die Frischluftschneise in die Stadt hinein, das sind Kaltluftentstehungsgebiete und die sollten wir von Bebauung freihalten. Und deshalb bin ich zum Beispiel dagegen, da einen neuen Stadtteil zu planen, wie das eine Mitbewerberin vorgeschlagen hat, die aus dem Rennen am Sonntag ausgeschieden ist, oder wie der Oberbürgermeister das vorschlägt, da ein olympisches Dorf zu bauen. Das heißt, da entscheidet sich ganz konkret die Frage, wollen wir tatsächlich das Bauen zur obersten Maxime entwickeln oder wollen wir sagen, wir wollen in den Stadtteilen, die auch noch über nennenswerte Freiflächen verfügen, eine qualitätsvolle Stadtentwicklung mit Augenmaß machen. Das ist das eine, die Frage, wo wollen wir bauen? So, und weil Düsseldorf nun mal in der Fläche begrenzt ist, liegt der Schluss nahe, dass man sich auch in der Wohnbaulandentwicklung mit den Nachbarkommunen abstimmt. Das haben andere Städte nicht nötig, weil sie nämlich in den 70er Jahren im Zuge der Gebietsreform ganz viele Eingemeindungen zugesprochen bekommen haben. Dieses Privileg hat Düsseldorf nicht erhalten, also müssen wir das sozusagen ersetzen durch eine regionale Kooperation. Wir müssen aber vorher die Potenziale, die wir haben, auch noch ausschöpfen, um die Flächen zu erschließen, die schon mal bebaut gewesen sind. Alte Industriebrachen, Glasmacherviertel ist das eine, im Düsseldorfer Süden gibt es auch noch Flächen, aber auch beispielsweise die Überbauung technischer Bauwerke. Architekten sagen mir zum Beispiel, wir haben durch Dachgeschossausbauten noch ein Potenzial von fast 4.000 bis 5.000 Wohneinheiten in der Stadt, das sollten wir nutzen.
Architekten so, und dann sagen ist die aber Frage, auch, dass es unsagbar mühsam und, ist, das mit den
gültigen. Ja, das ist halt der mühsamere Weg, aber die Frage ist, wer wohl wollen wir langfristig mit der Stadt hin? Und dann ist die Frage, wie schaffen wir denn Wohnraum so, dass er in den unterschiedlichen Kategorien auch vorhanden ist, dass wir bezahlbaren Wohnraum haben, dass wir Wohnraum auch für das mittlere Preissegment haben und ja, wir brauchen in Düsseldorf auch Wohnungsbau auch für das höherpreisige Segment. Auch die Leute
da
gibt
haben wir,
es
glaube
in
ich,
der
keinen
Stadt.
Mangel dran.
Ist ja, da ist der Mangel etwas geringer und beim bezahlbaren Wohnraum gibt es unterschiedliche Konzepte. Da haben wir Vorschläge gemacht, da hat die CDU oder unter der Führung der CDU ist schon 2013 das Handlungskonzept Wohnen entstanden, dessen Früchte sich jetzt auch auszahlen, das ja besagt, dass nur 60% eines neuen Wohngebietes in den frei finanzierten Wohnungsbau gehen darf. Und das ist ein gutes Instrument und es gibt weitere, zu denen wir Vorschläge gemacht haben.
Herr Geisel, überzeugt Sie das?
Naja, ich würde mal so sagen, das ist wieder so ein etwas halbherziges sowohl als auch. Also ich würde mal so sagen, das eine Thema ist, dass der Druck auf dem Wohnungsmarkt in Düsseldorf ist hoch. Der ist in Düsseldorf, die Menschen wollen hier in Düsseldorf leben und deswegen werden wir die Preisspirale nur stoppen können, wenn wir der wachsenden Nachfrage oder der nachhaltig hohen Nachfrage auch ein Angebot entgegensetzen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es gelungen ist, nachdem vor 2014 im Jahr im Schnitt etwa 1000 Wohnungen gebaut wurden, dass es tatsächlich gelungen ist, seit 2014 im Schnitt 3000 Wohnungen dem Wohnungsmarkt hinzuzufügen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Preisentwicklung im Wohnungsmarkt gehabt. Das ist völlig klar, das ist das einfache Gesetz von Angebot und Nachfrage.
Das stimmt aber so nicht.
Entschuldigung, also jetzt haben wir, das ist wirklich...
jetzt kommt der Streit um genehmigte Wohnungen oder
also
gebaut.
Nein, um die Frage, wie haben sich die Mieten entwickelt in den letzten 10 Jahren?
Die Frage ist nur, ich sage mal selbstverständlich, die Nachfrage nach Wohnungen in Düsseldorf ist hoch. Wenn die Nachfrage, wenn der kein adäquates Angebot entgegengestellt wird, dann steigen die Preise. Das ist wirklich, glaube ich, das kleine Einmaleins der Volkswirtschaft. Ich glaube, das ist relativ eindeutig.
Hast du dir das
deswegen
mal angeschaut?
Ist es notwendig. Natürlich haben wir es angeschaut.
Aber um mal
wir hatten bisher im oberen Preissegment ist eine gewisse Sättigung eingetreten, deswegen, weil vor 2014 vor allem im hochpreisigen Segment gebaut wurde. Mittlerweile tritt eine gewisse Sättigung auch im mittleren und niedrigen Preissegment ein, weil wir erstmals tatsächlich eben auch in großem Stil Wohnungen gewissermaßen für die Mitte der Gesellschaft geschaffen haben, für Normalverdiener, auch für Geringverdiener. Deswegen ist auch dort sozusagen die Preisspirale, jedenfalls hat sich nicht
aber
weiter dynamisiert.
Aber Sie haben auch eine vierstellige Anzahl von Wohnungen
ersten,
in Wohngebieten, die einfach nicht kommen. Also wir gucken auf das Glasmacherviertel, wir gucken auf das Grand Central
da kommen
und
wir
das passiert
dazu, da kommen wir gleich noch dazu.
Ja, also, ne?
Nee, das ist in ja, der Tat...
Das ist mit
anders.
Der Mietenentwicklung
ich muss
ist
also sagen, wir können ja nur über die Dinge reden, wo wir als Stadt wirklich einen Einfluss ausüben können. Wir haben dafür gesorgt, dass erstmals der Trend umgekehrt worden ist, der 20 Jahre lang angehalten hat, dass jedes Jahr mehr Sozialwohnungen aus der Sozialbindung herausgefallen sind, als neue Sozialwohnungen genehmigt wurden. Im letzten Jahr ist der Trend zum ersten Mal gekippt und so wie sich die Dinge entwickeln, wird sozusagen dieser positive Trend auch wieder anhalten. Das ist mir wichtig. Und zweiter ganz wichtiger Punkt ist das Thema städtische Wohnungsbaugesellschaft. Die hat nun jahrzehntelang ein sehr, sehr stiefmütterliches Dasein führen müssen. Die haben wir nachhaltig gestärkt. Das ist heute einer der wichtigsten Spieler im Wohnungsbau in Düsseldorf. Und es ist klar, alle Wohnungen, die die SWD baut, die sind dauerhaft dem Gemeinwohl verpflichtet. Die meisten davon sind ohnehin öffentlich gefördert. Als kommunales Wohneigentum sind sie immer gewissermaßen dem kommunalen, also dem Gemeinwohl verpflichtet. Das dritte Thema, was wir jetzt ja auch eingeleitet haben, ist, dass wir sagen, wir müssen auch die Mieter in den Innenstadtbezirken schützen, soweit dies geht. Das ist nicht ganz einfach aufgrund des Eigentumsschutzes, die bedroht sind von Luxusmodernisierungen, von Umwandlungen von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Das ist der Zweck der sozialen Erhaltungssatzung, die wir an ausgewählten Standorten jetzt testen werden. Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass sich die Natur unserer Viertel nicht ändert, denn ich sage immer, der Reiz der Großstadt liegt auch in der Vielfalt, liegt auch im Bevölkerungsmix. Mal abgesehen davon, ich bin auch persönlich der Meinung, wir wohnen auch mitten in der Stadt. Ich finde, es ist auch ein Beitrag zum persönlichen Lebens- und Sicherheitsgefühl zu wissen, dass in meinem Quartier sich auch noch ein Polizist, eine Erzieherin, ein Krankenpfleger oder eine Krankenschwester, ein Feuerwehrmann das Leben leisten kann. Das ist auch gewissermaßen für das Lebensgefühl in der Großstadt, glaube ich, ein wichtiger Beitrag.
Sie würden aber
dafür,
nicht sagen,
haben wir einen Beitrag.
Sie würden aber nicht sagen, dass wir stabile Mieten haben in Düsseldorf in den vergangenen Jahren.
Wir haben jedenfalls, wir haben die Preisspirale gestoppt und es geht nur, indem man zusätzlich Wohnungen baut. Alles andere wäre, wie soll man sagen, alles andere kann nur jemand behaupten, der von Marktwirtschaft keine Ahnung hat.
Ich hab das wirklich so, also ich hätte das auch so gesagt, aber wenn man sich die Entwicklung anschaut und dann, wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet, dann ist die Entwicklung linear nach oben.
Ja? Man so, muss mal so sagen.
Und zwar in allen Preissegmenten
hängt,
auf dem Wohnungsmarkt.
Nee, das stimmt nicht.
Und zwar auch die Entwicklung ist in den Phasen, in denen in Düsseldorf weniger gebaut wurde als heute, nicht anders als jetzt.
Gut, dann kann es nur daran liegen, dass sozusagen der Nachfrageüberhang immer noch höher ist als das zusätzliche Angebot. Das liegt an der Attraktivität dieser Stadt.
Aber bevor wir uns in der Debatte verlieren, mich interessiert wirklich dieses Thema. Wir haben ja noch eine vierstellige Anzahl von Wohnungen, die vielleicht irgendwann mal entstehen könnten. Hätten Sie das Glasmacherviertel besser auch an die SWD verkauft?
Wir haben sie nicht verkauft. Entschuldigung,
wir hätten es damals kaufen sollen.
Das war lange bevor ich hier politisch Verantwortung
habe. Ich auch.
Ich glaube, wir sehen
aber, also ich darf mal ein Beispiel machen. Ein anderes, wo wir richtig gehandelt haben, war das Grundstück des alten Krupp-Kaltwalzwerks an der Paulsmühle. Das hat die Stadt, vielmehr die IDR, eine 100% städtische Tochter, erworben. Hat darauf ein Berufskolleg, auf das die Leute hier auch 12 Jahre oder 15 Jahre lang gewartet haben, in Rekordzeit gebaut. Und da werden jetzt zusätzlich 500 Wohnungen entstehen. Und ich muss so sagen, die Aufwertung des Grundstückes durch die Planung und Bebauung, die ist eben letztlich bei der Stadt verblieben und nicht bei irgendwelchen Spekulanten. Deswegen ist es richtig und deswegen bemühen wir uns ja auch etwa darum, das Gelände der Bergischen Kaserne zu erwerben. Ich hoffe, der Bund ist so vernünftig und gibt es der Kommune und deswegen gibt es auch andere Grundstücke, wo wir, das muss man jetzt nicht bekannt machen, man möchte die Preise nicht treiben, aber wo selbstverständlich die Stadt sagen muss, wir sollten es erwerben, denn alle, die es sonst erwürben, wären Spekulanten, die letztlich nur profitieren würden von einer städtischen Planung. Und ich muss mal so sagen, diesem Spekulantentum sollten wir nicht Vorschub leisten.
Herr Keller.
Ja, also das Glasmacherviertel oder die Fläche der alten Glashütte im letzten Jahrzehnt, die hätten wir beide gekauft. Es gibt aber noch einen anderen. Es gibt noch einen anderen Punkt, der mir wichtig ist. Wir müssen sozusagen den Zusammenhang durchbrechen, dass wir sozusagen zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum im Sinne von öffentlich gefördertem Wohnraum nur durch
Entschuldigung.
Ich habe keine Wohnung verkauft.
Entschuldigung, es ist schwer genug, die Diskussion hier oben unter Kontrolle zu haben. Ich glaube, es wird nichts, wenn wir das so machen. Ich bitte Sie, sich ein bisschen zurückzuhalten. Seien Sie bitte so gut und halten Sie ein bisschen zurück. Wir versuchen hier die ohnehin schwierige Diskussion in ordentliche Bahnen zu leiten. Vielen Dank. So.
Also wir müssen den Zusammenhang durchbrechen, dass öffentlich geförderter Wohnraum nur da entsteht, wo auch neu gebaut wird. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, gemeinsam mit dem Land, das Land muss hier auch agieren, ein Programm aufzulegen, mit dem wir Belegungsrechte kaufen können, und zwar in Bestandswohnungen. Das heißt, wir haben ja 70% unseres Wohnungsbestandes ist relativ alt und in den alten Beständen gibt es auch noch bezahlbare Mieten. So, wenn wir an der Stelle sozusagen Belegungsrechte kaufen können, also quasi bestehende Wohnungen in Sozialwohnungen umwandeln können, dann ja, das gibt es bei der Stadt, da wird aber nicht viel Geld für ausgegeben.
Nochmal, die Stadt ich bitte selbst, die Diskussion hier oben ja. zu führen. Sie können gerne danach die Kandidaten nochmal ansprechen, aber wir kommen so, sonst in,
die Stadt selbst
wirklich ins Gedränge hier.
Hat da nur, ich glaube, 380.000 Euro für zur Verfügung. Das weiß der Oberbürgermeister sicher besser, wie der Haushaltsansatz da ist. Aber im Wohnungsbauvermögen des Landes, in dem Geld, das sozusagen das Land zur Verfügung hat, fließen jedes Jahr erhebliche Mittel nicht ab für den Neubau. Und aus diesen Geldern könnten wir ein Programm auflegen, und die Bauministerin ist da auch sehr aufgeschlossen, mit dem wir Bestandswohnungen zu Sozialwohnungen machen. Und das wäre, glaube ich, ein Weg, tatsächlich auch sozusagen also Sozialwohnungen zu schaffen ohne Neubau. So, weil der Neubau ist begrenzt. Ich meine, es ist doch, die Zahlen geben das doch her. In den letzten beiden Jahren ist es ja nun erstmals gelungen, da kannst du jetzt sagen, das ist ein Erfolg, aber es ist erstmals gelungen, tatsächlich die Zahl der aus der Belegung verschwindenden Wohnungen zu ersetzen durch Neubau. Das zeigt doch, wie schwierig das ist und dass das Neubauen Grenzen hat in einer flächenmäßig begrenzten Stadt.
Wir halten fest.
Und deshalb Belegungsbindungen kaufen wäre ein probates Mittel, mehr Sozialwohnungen zu schaffen.
Also ich glaube, wir haben jetzt von Ihnen beiden zum Champion der Marktwirtschaft hier aufschwingen muss. Entschuldigung.
Nein, Herr Gansel, Sie haben jetzt, glaube ich, beide Gelegenheit gehabt zum Thema Wohnungsbau. Wirklich, also wir haben, glaube ich,
ein Satz dazu. Das wäre dann richtig, wenn es keinen Nachfrageüberhang auf dem Wohnungsmarkt gäbe, wenn wir nur das Problem lösen müssten, dass Wohnungen aus der Sozialbindung rausfallen. Wir haben zwei Probleme.
Das war jetzt schon
wir haben erstens,
das eine
wir haben
tun erstens und das andere
eine
nicht
riesige
lassen.
Nachfrage nach Wohnungen und zweitens das Thema, wir brauchen mehr Sozialwohnungen. Wenn wir das Geld nutzen für Wohnungsneubau, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Und zwar bauen wir auf der einen Seite die dringend erforderlichen zusätzlichen Wohnungen und zweitens bauen wir es jetzt bezahlbar.
Nein, das
der Vorschlag von Keller wird sagen, wir lösen nur ein Problem,
nein,
nämlich dass Wohnungen aus der Sozialbindung
rausfallen. Nein, das wäre nur dann richtig, wenn wir eine Wohnung weniger bauen würden, weil wir ein solches Programm machen. Aber das ist ja nicht der Fall. Es sind zusätzliche Mittel. Nein, die Fördermittel sind an der Stelle eben nicht begrenzt. Du kriegst aber durch Neubautätigkeit dieses Programm niemals ausgeschöpft. Das weißt du ganz genau. Und deshalb ist Geld im Überhang da, dass man dafür einsetzen kann. Es wird keine Wohnung weniger gebaut, um genau ein solches Programm zu machen. Das würde ich garantieren an der Stelle. Das kann man im Übrigen auch in so einem Programm festschreiben.
Ich glaube, die Konfliktlinien sind sehr deutlich geworden, auch die Unterschiede zwischen den beiden. Mir fällt auf, der eine argumentiert wie ein Ökonom, der ist. Der andere argumentiert mehr wie ein Jurist, der auch ist. Also vielleicht sind da auch Unterschiede erkennbar.
Ich bin auch Jurist übrigens.
Das ist auch keine juristische Argumentation.
Gar nicht schlecht, wenn man als Jurist auch ein bisschen was von Wirtschaft
versteht. Aber Sie haben sehr ökonomisch argumentiert. Ne? Ich würde gerne auf ein Thema kommen, was uns alle beschäftigt hat im letzten guten halben Jahr, nämlich Corona und wie die Stadt damit umgeht. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Aktuell liegen in Köln, Dr. Keller ist ja für das Corona-Team dort verantwortlich gewesen, aktuell liegen in Köln 13 Menschen auf der Intensivstation, in Düsseldorf 3, also in beiden Fällen nicht sehr viele. Köln hat seit Beginn der Pandemie 115 Todesfälle gezählt, Düsseldorf 47. Köln hat seit Beginn der Pandemie gut 4.000 Fälle gezählt, Düsseldorf knapp 3.000. Wir haben in den letzten zwei Tagen an der einen Stadt 58 Neuinfektionen, an der anderen Stadt 15 Neuinfektionen. Die Rate der Infektion in den letzten 7 Tagen auf 100.000 Einwohner, das ist ja das ein gängiger Indikator, der ist in Köln 27 und in Düsseldorf 16. Also die Zahlen sprechen eine ziemlich deutliche Sprache, nämlich dass die Pandemie relativ gut unter Kontrolle ist. Was heißt das denn jetzt? Wir haben eine neue Corona-Schutzverordnung des Landes, die heute Abend beschlossen wird. Wir haben die Ansage, was gerade beschlossen worden ist, dass die Stadien, die Fußballstadien, die Bundesliga-Stadien wieder mehr Zuschauer aufnehmen können. Was folgt daraus in der Stadt Düsseldorf? Wie gehen wir künftig in den nächsten Monaten mit der Pandemie um? Lockern wir stärker oder haben wir Angst vor der zweiten Welle oder was tun wir für die Gaststätten? Wie ist es mit den Heizpilzen? Lassen Sie uns darüber reden, wie wir dieses Thema so in den Griff kriegen, dass die Menschen wieder etwas befreiter leben können. Oder vielleicht ist das die falsche Antwort, aber das müssen Sie sagen.
Ja, also, wer darf anfangen?
Fangen Sie an. Sie sind der Amtsinhaber.
Na, ich.
Bitte.
Vorher hatte er angefangen, dann darf ich jetzt mal anfangen. Also ich glaube, es ist völlig verfehlt, hier einen Wettlauf, wer ist der bessere Krisenmanager zu machen. Sie sagen zu Recht, und es ist sehr beruhigend, dass die Zahlen insgesamt niedrig sind. Im Moment sind sie etwas höher in Köln als in Düsseldorf. Es war auch schon umgekehrt.
Sie wollten doch keinen Wettlauf.
Nein, deswegen sage ich,
es
war auch schon umgekehrt. Nein, das war nur, also ich glaube, wir haben das in den Städten insgesamt gut gemanagt, muss ich mal sagen. Wenn Sie fragen, wie gehen wir weiter? Ich glaube, wir waren in Düsseldorf insofern vielleicht ein bisschen anders als die anderen, als wir auf der einen Seite, wie soll man sagen, vorausschauend ganz am Anfang schon Testkapazitäten etwa als zentrale Diagnoseeinrichtung zur Verfügung gestellt haben. Wir sind immer ein Stück weit vorausgegangen, wahrscheinlich bleiben wir jetzt am Schluss, das hoffe ich nicht, aber möglicherweise bleiben wir auf den Kosten sogar sitzen. Das Land hat nicht so schnell reagiert, die Kassenärztliche Vereinigung hat nicht so schnell reagiert. Dann haben wir gesagt, wir können die Leute ja nicht gewissermaßen vor verschlossenen Türen bei ihren niedergelassenen Ärzten warten lassen. Oder
um wie viel Geld geht es da? Um wie viel Geld geht es?
Ja, da geht es schon über einen siebenstelligen Betrag alles.
Auf dem wir dabei.
Auf dem wir möglich, hoffe, das Land hat Verständnis dafür, dass wir
eingesprungen sind. Das sind die 1,3 Millionen, die das Ganze...
Ja, genau. die von der Lied jetzt genannt hat. Nein, aber was wir auch gemacht haben, wir haben gesagt, wir machen keine Politik, bei der die Angst regiert. Wir schauen, was ist, ich habe das mal den verantwortungsvollen Ermöglichungsmodus genannt. Was geht, und zwar so, dass wir guten Gewissen sagen können, das führt nicht zu einer unkontrollierbaren Ausbreitung des Virus, das trägt sozusagen allen Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung. Wir waren sehr schnell dabei, dass wir sagten, wir müssen der Gastronomie ermöglichen, wieder Geschäft zu machen. Die Gastronomie soll nicht an einem Rettungsschirm hängen, sondern die Gastronomie möchte wieder Geld verdienen können.
Was heißt das konkret in den nächsten Wochen und Monaten?
Na, ich würde mal so sagen, dass wir dort, wo überzeugende Hygienekonzepte vorliegen, dass wir dort auch tatsächlich mehr ermöglichen, als es in der Vergangenheit möglich war. Ich darf noch mal sagen, es gibt jetzt das Düsseldorf-Festival, findet statt. Wir hatten den Heimatsommer, das waren auch die ganze Reihe von Veranstaltungen, wo viele sagten, es geht, die Menschen kennen mittlerweile die Hygieneregeln, die Menschen wissen, wie sie sich selber schützen können, die Veranstalter sind dafür sensibilisiert und wir müssen rauskommen aus einem angstgesteuerten Untersagungsmodus in einen verantwortungsvollen Ermöglichungsmodus. Ich würde auch sagen, was das Thema Bundesliga angeht, also man kann in einem Stadion viele Menschen unterbringen, das ist im Freien, wir alle wissen, diese Infektionsgefahr im Freien ist wesentlich niedriger als in geschlossenen Räumen, zumal wenn sie schlecht durchlüftet sind. Ich persönlich würde sagen, wir können natürlich einen Spielbetrieb wieder zulassen, natürlich nicht mit 25.000, 30.000 Zuschauern, aber mit 15.000, sagen wir, mit einer Drittelbelegung, das würde bedeuten, dass man da die Abstände einhält. Man muss sich genau überlegen, wie machen wir das Zufahrts- und Abfahrtsmanagement, dass da knubbelt sich sehr erfahrungsgemäß am meisten, aber muss man so sagen, wir haben vergleichbare Situationen heute auch bei der Rushhour und auch da ist dieses Problem offenbar jedenfalls nicht so dramatisch, dass es hier einen Fall gibt, wo es zu einem unkontrollierbaren Ausbreiten des Virus geführt hat.
Kurze Nachfrage, gibt es schon einen Termin für das Großkonzert, was geplant war? Einen neuen?
Also ich bin nicht Veranstalter, ich bin jetzt nicht im Bilde, dass die Anfrage bisher gekommen ist. Ich glaube, das hängt auch an Brian Adams und Sarah Connor, wenn ich es recht weiß.
Dr. Keller, wie sehen Sie das? Wie haben Sie es genannt? Den Nicht-Ermöglichungs... Nee, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Ein Modus.
Den verantwortungsvollen Ermöglichungsmodus und nicht den angstgesteuerten Untersagungsmodus. Okay. So würde ich es mal nennen.
Wie sehen Sie, halten Sie es mit dem angstgesteuerten Untersagungsmodus?
Angst ist nie ein guter Ratgeber. Von daher, wir müssen jeden Tag, auch in diesem Thema, müssen wir Risikoabschätzungen machen. Und die fallen heute bei vielen Themen ganz anders aus als noch vor 6 Monaten, weil wir einfach viel mehr wissen, auch über die Frage, wie verbreitet sich das Virus, was sind geeignete Schutzmaßnahmen. Wir sind uns ja heute relativ sicher, dass wir dann einigermaßen safe sind, bei welcher Aktivität auch immer, wenn alle eine Maske tragen. Das heißt, dieses solidarische Aufeinander aufpassen ist eigentlich immer noch das Gebot der Stunde. Und wenn wir uns alle daran halten, entweder Abstand oder Maske, dann können wir uns wieder viel mehr erlauben, was wir vor 6 Monaten oder vor 6 Monaten nicht für möglich gehalten hätten. Und von daher sollten wir in der Tat uns langsam vortasten, auch Dinge ausprobieren und vor allen Dingen auch Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Ich glaube, wir würden selbst in einer zweiten Welle mit der Frage, was machen wir mit dem Einzelhandel, was machen wir mit der Gastronomie, was machen wir mit Schulen und Kindergärten, anders umgehen, als wir das im März getan haben. Weil wir einfach gelernt haben, man kann durchaus einkaufen gehen und sich durch eine Maske, beziehungsweise die anderen durch die Maske und dadurch alle miteinander sich schützen, um den Betrieb hier aufrecht erhalten zu können. Das heißt, wir sind ein Stück weit souveräner geworden und können das natürlich nutzen, auch die Erkenntnisse, die wir haben, um an der Stelle freier zu leben, auch wenn eine zweite Welle kommt. Wir wissen auch, dass wir die Engpässe im Gesundheitswesen, die wir befürchtet haben, die wir unbedingt vermeiden wollten, nicht eingetreten sind. Wir hätten da durchaus noch, also wir hatten viele freie Kapazitäten. Das soll jetzt nicht heißen, dass man die ausreizen muss, dass man sozusagen so lange nicht aufpasst, bis die Kapazitäten voll sind. Aber das zeigt, dass wir mit einer etwas größeren Gelassenheit an diese Themen herangehen können. Aber gleichwohl sind wir nach wie vor alle miteinander aufgefordert, wirklich sehr verantwortungsbewusst damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, jetzt die Kunst, eine Situation, wie wir sie auch in europäischen Nachbarländern jetzt sehen, in Spanien beispielsweise, dass wir das vermeiden durch solidarisches Handeln, durch gemeinsames Aufeinander aufpassen und durch sozusagen einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Bedrohung, die immer noch da ist. Die ist eigentlich kein bisschen kleiner geworden. Wir wissen nur, sie besser einzuschätzen und wissen genauer, wo die Risiken stecken und wo nicht. Von daher, wie gesagt, schrittweise Öffnung, immer weiter vortasten, das wäre durchaus das richtige Rezept.
Was wäre denn der nächste Schritt beim Vortasten?
Ja, wir sind ja schon relativ weit. Die Gastronomie funktioniert in weiten Teilen. Jedenfalls
wird sehr schwierig, wenn das Wetter schlechter wird, weil die Leute nicht mehr draußen sitzen wollen.
Jetzt kommen wir zu den Punkten. Sie funktioniert im Moment sehr gut. Also sehr gut, da würde jeder Gastronom jetzt widersprechen, weil die Umsätze immer noch bei Bruchteilen dessen sind, was eigentlich üblich wäre um diese Jahreszeit. So, wir müssen jetzt schauen, was passiert, wenn sich das Geschehen, das sich sehr stark draußen abgespielt hat, jetzt wieder nach drinnen verlagert, wie dann auch die Zahlen sich entwickeln. Insofern würde ich im Moment jetzt nicht sagen, wir müssen Dinge großartig anders machen beim Fußball.
Sind Sie für Heizpilze oder gegen Heizpilze?
Das ist wichtig jetzt.
Ich bin durchaus dafür, dass wir der Gastronomie diese Heizpilze ermöglichen sollten, weil ich glaube, dass auf absehbare Zeit die Außenflächen immer noch der Umsatzbringer sind, den die Gastronomie braucht, um durch die Krise zu kommen. Und insofern halte ich es irgendwie für nicht richtig, diese Dinger jetzt zu untersagen. Man muss das ermöglichen, auch wenn sie unter Klimagesichtspunkten irgendwie nicht so toll zu bewerten sind. Aber an der Stelle, glaube ich, müssen wir jetzt mal noch ein oder zwei Saisons abwarten, um der Gastronomie hier tatsächlich das Überleben zu sichern. Darum geht es ja. Wir werden ohnehin noch ein Kneipensterben erleben. Aber das, was wir tun können, um ein Überleben zu sichern, das sollten wir tatsächlich auch ermöglichen.
Sind Sie für Heizpilze oder gegen Heizpilze?
Wir hatten ein sehr ausführliches Gespräch mit der DEHOGA und haben uns darauf verständigt, dass die Heizpilze zulässig bleiben sollen. Zwei Jahre, längstens aber, solange es noch Corona-Beschränkungen gibt. Also maximal zwei Jahre. Wenn Corona-Beschränkungen vorher aufgehoben werden, dann sind auch die Heizpilze nicht mehr zulässig. Ich glaube, das ist fair. Das ist auch ehrlich gesagt unter Klimaschutzgesichtspunkten vertretbar, denn wir alle wissen, dass die Corona-Beschränkungen ja zumindest einen positiven Nebeneffekt haben, dass nämlich tatsächlich etwa im Luftverkehr oder generell, sagen wir im Reiseverkehr, der CO2-Ausstoß geringer ist. Von daher ist es vertretbar, dass man so lange diese nun in der Tat starken CO2-Emittenten diese Heizpilze zulässt. Denn es ist die einzige Chance, dass eine Außengastronomie zu einigermaßen wirtschaftlichen Bedingungen funktionieren kann. Und die Außengastronomie ist definitiv auch unter Infektionsschutzgesichtspunkten einer verdichteten Innengastronomie, wenn ich das mal so nennen darf, vorzuziehen.
Gibt es bei Ihnen nächste Schritte, die man angehen sollte? Wenn man zum Beispiel hier durch die Altstadt geht in Düsseldorf, hat man eigentlich das Gefühl, Corona ist vorbei. Ist das eine gute Sache oder ist das eine schlechte Sache?
Ja, wir haben ja einen klaren Plan für den Fall, dass die sogenannte Inzidenz steigt. Im Moment gibt es keinen Grund, diesen Plan scharf zu schalten, denn die Werte sind, Sie hatten es erwähnt, etwa 15 ist, glaube ich, heute der Wert gewesen. Da die erste Stufe wäre 30, dann 40, dann 50. Da haben wir ja im Krisenstab klare Maßregeln vereinbart, was dann zu geschehen hat. Im Moment sind wir auf der sicheren Seite und ich hoffe, dass jeder so verantwortungsvoll ist, dass wir auf der sicheren Seite bleiben.
Vielleicht reden wir noch einen Moment über innere Sicherheit. Das ist ja auch ein Thema, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Herr Geisel, Ihr Kontrahent sagt, der OSD braucht 150 neue Kräfte. Richtig oder falsch?
Ich muss also sagen, das ist eine Nebelkerze, um es mal so zu sagen. Also man muss mal eines klar sagen, wir haben... Stefan, du warst ja nun Ordnungsdezernent. Wir hatten noch nie so viele offene Stellen beim OSD, als du nach Köln gewechselt bist. Danach haben wir den OSD deutlich, dein Nachfolger dafür gesorgt, hat man den OSD deutlich attraktiver gestaltet, sowohl was die Bezahlung angeht, was die Ausstattung angeht, was die Ausbildung der Leute angeht. Wir haben heute, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob der allerletzte Stand ist, 18 offene Stellen. Unter deiner Führung waren es mal über 42. Ich glaube, auch der OSD in Köln hat irgendwie zwischen 60 und 80, haben wir sagen lassen, offene Stellen. Es ist nicht ganz einfach, qualifiziertes Personal für diese anspruchsvolle Aufgabe zu gewinnen. Von daher kann man auch 500 neue Stellen im OSD fordern. Das hat, glaube ich, die Freie Wähler gemacht da. Die Frage ist, kriegen wir diese Stellen besetzt? Ich würde mal sagen, ich bin gerne bereit, über eine Aufstockung des OSD zu sprechen. Allerdings nicht als, wie soll man sagen, leeres Wahlversprechen in Kenntnis des Umstandes, wir haben dann Stellen geschaffen und haben nur keine Personen, die sie besetzen. Und ich darf mal auch darauf hinweisen, das ist kein Job, wo man jeden Türsteher dafür einstellen kann. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wer den OSD mal abends, insbesondere am Wochenende in der Altstadt begleitet hat, der weiß, dass da in der Tat eine gute Ausbildung erforderlich ist. Man muss die richtige Ansprache haben, man muss den richtigen Mix, wie soll man sagen, zwischen klare Kante und Fähigkeit zur Deeskalation haben. Das kann nicht jeder. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für alle, die das machen. Ich habe in der letzten Zeit auch immer wieder Einzelne, wenn ich sie getroffen habe abends, habe gesagt, kommen Sie doch mal bei mir im Büro vorbei. Ich möchte ein bisschen mehr erfahren, wie Sie den Job wahrnehmen. Das sind Menschen, die das auch durchaus mit großer Leidenschaft machen. Aber ein einfacher Job ist es nicht. Und es ist in der Tat nicht einfach, geeignetes Personal für diesen Job, der bei Wind und Wetter draußen sind, die unterwegs zu finden. Und deswegen 150 neue Ordnungskräfte. Wie gesagt, das ist eine Nebelkerze von jemand, der die Verhältnisse kennt und genau weiß, dass es, du hast ja auch selber gesagt, der, sowas schafft man vielleicht, wenn irgendwann mal wieder eine hohe Arbeitslosigkeit oder so, zu gegenwärtigen Zeitpunkt ist es schlicht ein hohles, leeres Versprechen und sonst gar nichts.
Überhaupt nicht. Das Schöne ist, wir diskutieren jetzt seit 6 Monaten über diese Forderung und es hat noch niemand gesagt, die Forderung ist falsch. Wir brauchen diese Leute nicht. Das hat noch keiner gesagt. Die einzige Frage ist immer nur, finden wir die tatsächlich? Und nur um das nochmal aufzuklären, ich habe mir das natürlich auch nochmal angeschaut, wie die Personalentwicklung beim Ordnungsdienst in der Vergangenheit gewesen ist. In der Tat, in den Jahren 2015-16 hat es eine Abwanderung aus dem Ordnungsdienst gegeben in die Einheit im Sozialamt, die die Flüchtlingsbetreuung gemacht hat. Da gab es großen Bedarf und das haben wir an der Stelle zur Bewältigung der Flüchtlingskrise auch zugelassen, um das zu machen. Stellen sind in meiner Zeit ganze 4 reduziert worden. Dann ist Ende 2017, da war ich schon ein Jahr nicht mehr verantwortlich, sind weitere 12,5 für den Stellenplan 2018 gestrichen worden. Das hast du zu verantworten. So, 12,5. So, ja, ich habe gerade erklärt, wo die Leute hingegangen sind. Da ist sozusagen umpriorisiert worden. Das haben wir damals alle für richtig gehalten, dass wir die Leute ins Amt 50 haben geschickt. So, und jetzt ist die Frage, finden wir tatsächlich 150 Menschen, die bereit sind, diese Aufgabe zu machen? Und ich habe immer gesagt, diese Leute werden nicht am 1. Januar 2021 auf der Matte stehen, in den Diensten der Stadt Düsseldorf. Aber wir werden einen Entwicklungspfad definieren, wie wir diesen Aufwuchs möglich machen, weil das wichtig ist für die Stadt, weil wir die Ressourcen brauchen, um uns um viele Themen wieder zu kümmern, die den Menschen unter den Nägeln brennen.
Das heißt, das 150 ist nicht nur Stellen bis wann? Wenn Sie sagen, Aufwuchs möglich machen, heißt das ja, wann sind die denn dann da?
Ich sag mal, das schaffen wir in 3 bis 5 Jahren.
Okay.
Ja, so, und das müssen wir, da geht es ja nicht nur darum, dass man die Leute holt, die den Außendienst machen, sondern es geht auch darum, dass man die Räume schafft, dass man das Backoffice organisiert. Jeder Ordnungsdienstler, der auf der Straße unterwegs ist, hat sozusagen auch einen rückwärtigen Bereich, in dem dann Berichte geschrieben werden oder eben Bußgelder
abgearbeitet
werden.
Aber wir reden darüber, werden. In 3 bis 5 Jahren sind
diese Zielgröße, Leute mehr das da. Wäre dann eine Zielgröße, eine Sollstärke von 300 Leuten. Die 150 kommen ja daher, dass ich gesagt habe, wir müssen diese Einheit ungefähr verdoppeln. Das ist, ne, also, das ist der Hintergrund dieser Zahl.
Okay.
So, und das werden wir schaffen, wenn man weiß, dass sich im Moment beispielsweise auf 8 Stellen 350 Leute bewerben, dann ist das eine Zahl, die uns nachdenklich machen sollte. Ich bin ganz dabei zu sagen, das ist ein schwieriger Job, der ein hohes Qualifikationsniveau erfordert. Aber wir müssen tatsächlich uns die Frage stellen, ob wir wirklich von 350 Leuten 340 aussortieren und sagen, die sind nicht geeignet. Ich glaube immer, dass es eine hohe Quote gibt von ungeeigneten Bewerbungen, aber so hoch ist sie nicht. Und wir haben noch nicht mal angefangen, tatsächlich gezielt in die Werbung einzusteigen, auch gezielt Berufsgruppen anzusprechen, die wir für diesen Job begeistern können. Und wir haben, ob man das jetzt will oder nicht, das ist etwas, was wir kaum beeinflussen können. Wir werden eine Arbeitsmarktsituation haben, die uns wieder attraktiver macht als öffentliche Hand. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Leute auch finden und so qualifizieren können, dass sie den Dienst auf der Straße machen können. Und da geht es wirklich nicht darum, jeden von der Straße zu holen und ihm eine Uniform anzuziehen. Ich weiß sehr gut, auch aus eigener Erfahrung, zu welchen Ergebnissen das führt. Das hat man nämlich in der Geburtsstunde des OSDs so gemacht. Und diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen. Das ist aber auch nicht erforderlich. Wir schaffen das auch mit einem geordneten, systematischen Aufwuchs, kriegen wir das hin. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, warum das nicht gelingen sollte. Und nochmal, wir brauchen diese Ressourcen, um uns um die Probleme der Menschen kümmern zu können. Wir lassen im Moment einfach Dinge liegen. Wir kümmern uns nicht mehr um den Angermunder Baggersee und wir machen nur mit großer Mühe irgendwie Dienst am Himmelgeisterstrand. Also, und wenn in Kaiserswerth irgendwie eine Situation außer Kontrolle gerät, dann sind wir oft nicht in der Lage oder ist die Stadt oft nicht in der Lage zu reagieren. Und da müssen wir den Menschen das Gefühl vermitteln, dass wir die Ressourcen haben und auch bereit sind, die einzusetzen, um die Probleme, die ganz konkreten Probleme der Menschen zu lösen. Da geht es nicht nur um die Altstadt.
So, jetzt haben wir heute Abend, wir sind leider schon auf der Zielgeraden, aber ich möchte eine Frage noch stellen dürfen. Wir haben heute Abend hier ziemlich viel Geld ausgegeben. Wir haben die Verkehrspolitik gelöst, wir haben die Wohnungspolitik gelöst, wir haben die innere Sicherheit gelöst und alles kostet Geld. Gleichzeitig sinken die Einnahmen in Corona-Zeiten natürlich beträchtlich. Frage, gibt es Dinge, von denen man jetzt Abschied nehmen muss, weil sie nicht mehr zu bezahlen sind? Gehört zum Beispiel das Opernhaus dazu? Gibt es andere Dinge, wo man sagt, sorry, das geht jetzt nicht mehr?
Naja, also jetzt muss man zunächst mal gucken, wir haben im Moment noch keine klare Vorstellung, was wird aus den vollmundigen Versprechungen von Bund und Land, was die Kompensation der Gewerbesteuer angeht, beispielsweise. Es ist im Moment nicht ganz einfach, tatsächlich zu planen. Generell, glaube ich, können wir in Düsseldorf sagen, ich habe immer so schön gesagt, die Stadt war noch nie so schuldenfrei wie heute. Diese Stadt ist natürlich, schlägt Corona Lücken, aber diese Stadt ist finanziell hervorragend aufgestellt.
Sie könnte also trotzdem Schulden aufnehmen.
Ja, das können wir sowieso. Also sagen wir würden ja nur Schulden aufnehmen für Investitionen. Und Investitionen sind solche, die gewissermaßen die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt sichern. Und also ich muss mal so sagen, jeder, der selber investiert, weiß, dass es ganz intelligent ist, wenn man zumindest einen Teil auch mit Fremdkapital bezahlt. Da gibt es in dieser Stadt, gab es früher sozusagen schwierige Auffassungen dazu. Ich persönlich wäre da grundsätzlich bereit. Ob ich jetzt allerdings für eine Oper, ob wir dafür Schulden machen sollten, ich glaube, da wären wir nicht sehr gut beraten. Denn eine Oper ist sicher eine Einrichtung, die laufend kostet, eine Oper gehört zu einer Kulturstadt, wie Düsseldorf es ist. Aber jetzt zu sagen, wir finanzieren eine Oper auf Pump, da hätte ich doch eine große Zurückhaltung, das zu machen. Da, was das Thema, was wir uns leisten können oder nicht, ich glaube, wir müssen natürlich sehr sorgfältig haushalten. Ich darf mal eine Sache erwähnen, jetzt kein Seitenhieb sein, aber die Wehrhahnlinie ist ein grandioses Verkehrsprojekt gewesen, aber dass Düsseldorf ein Verkehrsprojekt gemacht hat, von wo über 50% der Kosten allein vom Düsseldorfer Steuerzahler gezahlt werden mussten. Es gibt kein einziges Verkehrsprojekt wie die Wehrhahnlinie. Wir haben von 950 Millionen gab es eine öffentliche Förderung von Bund und Land von 450 Millionen. Ich glaube, die Kölner haben für ihre U-Bahn 75% von Bund und Land bekommen.
Die ist ja noch gar nicht fertig.
Ja, aber sie werden wahrscheinlich mit mehr als 75% rauskommen. Also wir werden natürlich sehr, sehr sorgfältig darauf achten müssen, dass wir tatsächlich die Fördermöglichkeiten, die wir in Anspruch nehmen können, noch sorgfältiger untersuchen und in vollem Umfang in Anspruch nehmen.
Das heißt, die Antwort,
bleiben wir haushaltspolitisch auf einem absolut soliden Pfad, wie wir in die letzten 6 Jahre gegangen sind.
Das heißt, die Antwort, wenn ich es journalistisch typisch verkürzen darf, ist, im Moment sehe ich keine Projekte, die wir streichen müssen, weil wir uns im Zweifel auch noch verschulden können. Ist das richtig zusammengefasst?
Also wir stehen finanziell hervorragend da, ja.
Okay. Dr. Keller, müssen wir auf Dinge verzichten?
Also zunächst mal 2 Dinge vorab. Verschuldet haben wir uns ja schon. Spätestens in dem Moment, in dem man das Investitionsprogramm für den Schulbau über den Verkauf des Kanalnetzes finanziert hat und sozusagen die Schulden in den Stadtentwässerungsbetrieb verschoben hat, war das Thema Schuldenfreiheit passé, spätestens dann. So, damit sage ich gar nicht, dass das betriebswirtschaftlich nicht die richtige Entscheidung gewesen sein kann. Da bin ich nämlich durchaus auch der Meinung, dass langfristige Investitionen durchaus auch mit Fremdkapital finanziert werden können. Das macht jeder Kaufmann eigentlich so, dass man nicht immer alles aus dem Eigenkapital finanziert. Die Wehrhahnlinie sozusagen oder den Wert der Wehrhahnlinie für die Stadt in Frage zu stellen, das überrascht mich allerdings schon, weil der Bau der Wehrhahnlinie war die Grundvoraussetzung, genauso wie das Verkehrsprojekt Köbogen, war die Grundvoraussetzung der städtebaulichen Entwicklung, die wir hier in der Innenstadt
Ich habe von ermöglicht einem grandiosen gemacht haben. Verkehrsprojekt so, gesprochen. Ja, ich bitte doch genau zuzuhören.
Es ist aber nicht nur ein Verkehrsprojekt, sondern die Wehrhahnlinie war immer ein Stadtentwicklungsprojekt. Denn nur der Bau der Wehrhahnlinie hat das ermöglicht, was wir jetzt in der Innenstadt sehen. Köbogen 1, Köbogen 2, die ganze Entwicklung rund um den Gustav-Gründgens-Platz, auch das, was jetzt auf der Tuchtinsel passieren soll. Hoffentlich nicht dieses Hochhaus, das da neulich mal in der Zeitung zu sehen war. Aber da passiert ja auch was Gutes. Das war die Voraussetzung. So, und diese Art von Projekten, die müssen wir natürlich auch weiter finanzieren, auch in Corona-Zeiten. So, das heißt, die Investitionstätigkeit der Stadt in die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt, ob das Bildungsinfrastruktur ist, ob das digitale Infrastruktur ist oder Verkehrsinfrastruktur, die müssen weitergehen, nicht nur, weil sie die Zukunft der Stadt sicherstellen, sondern weil eine Abkehr davon, wenn wir das alles unterlassen würden, würden wir auch einen negativen Konjunkturimpuls setzen. Und wir können doch nicht allen Ernstes von Bund und Land aus Rettungspakete schnüren, die viel Geld in die Wirtschaft pumpen und dann die Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand zurückfahren und genau das Gegenteil bewirken. Das heißt, da müssen wir weitermachen. Und um das nochmal zu sagen, ich glaube auch, das sage ich ganz offen, dass zu einem solchen Programm auch eine Oper für Düsseldorf gehört. Weil wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass wir für die Oper eine Lösung brauchen, die jedenfalls mittelfristig brauchen wir die. Und bei den Planungsvorläufen, die wir haben, sollten wir da jetzt relativ bald mit anfangen. Wir müssen die Frage klären, ob Neubau oder Sanierung.
Was ist Ihre Antwort?
Neubau, natürlich. Also Sanierung eines solchen Gebäudes, das ist
also ein fast 300 Millionen Euro.
So. Und dann müssen wir ungefähr die Frage des Standortes klären. Da habe ich auch eine klare Meinung zu. So, aber wir sollten dieses Projekt
nämlich,
wir
so, um es einmal gesagt
am Standort,
haben.
Wo sie jetzt ist. So, und wir sollten uns von Corona an der Stelle nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern tatsächlich auch ein solches Projekt anfangen, weil bis wir da mal den ersten Spatenstich machen, selbst wenn wir richtig gut sind, da haben wir zumindest mal einen Impfstoff, hoffe ich.
Das heißt, wir den Spatenstich machen, heißt, Sie machen den beide zusammen? Oder wie verstehe ich das?
Also ich sag mal, was
ich würde meinen
angeht,
Vorgänger dazu einladen.
Nein,
ja.
Ich würde dir vorschlagen, dass also wenn wir über die Oper reden, also eines sollten wir auf keinen Fall machen, uns an Köln ein Beispiel nehmen. Ich glaube, die sind mittlerweile bei 1 Milliarde. Ich nehme an, da wirst du zustimmen.
Nee, da fahre ich nur. Thomas, das weißt du ganz genau, dass ich
es
damit ist, wirklich
das,
gar
das
nichts
das lasse ich
habe.
Dir jetzt gar nicht
das
an. Ich sage nur, wenn man
ein
so ein Projekt macht.
Oberbürgermeister
alles gut. Ich sag nur, wenn man so ein Projekt in Angriff nimmt, dann würde ich Wert darauf legen, dass völlig klar ist am Anfang, was passieren soll, dass es keine Nachbesserung mehr gibt. Und ich würde auch sehr ernsthaft erwägen wollen, ob es nicht auch eine gewissermaßen privatwirtschaftlich kommerzielle Nutzung in Verbindung mit diesem Gebäude geben soll, die dann insgesamt die Kosten einigermaßen abfedert. Denn wir reden hier in der Tat über eine Größenordnung, da ist man schnell im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Und ich fände schon ganz gut, wenn man da vielleicht auch ein bisschen kaufmännische Fantasie entwickelt, wie man ein Stück weit in so einem Projekt sich von einem Teil der Kosten auch wieder entlasten
kann. Welche Nutzung kann dann im Opernhaus dazukommen? Reden wir von Gastronomie?
Naja, es gibt ja ein Projekt von HPP, das ist nur ein sehr grobes, also das finde ich jetzt auch städtebaulich nicht das wahnsinnig attraktiv. Ich habe auch mal ein anderes gesehen, da auch von einem sehr namhaften Architekten, das sage ich jetzt nicht, ich glaube, das ist bisher noch nie gezeigt worden.
Wir haben, glaube ich, auch welche gezeigt, das andere interessiert uns natürlich.
Ja, ist egal. Aber ich sage mal, es gibt durchaus Projekte, die sagen, wir verbinden das etwa mit Wohnungen, das wären dann sicher hochpreisige Wohnungen, das ist jetzt kein Projekt für das Handlungskonzept Wohnen, aber da könnte man zumindest einen Kostenträger finden, der uns von den Kosten ein Stück weit entlastet, den ein Opernhaus kostet. Denn da reden wir, wie gesagt, über sehr erkleckliche Beträge und wie gesagt, also sowas auf Pump zu machen, hielte ich schon für diskussionswürdig.
Aber lieber Wohnungen als ein Schnellrestaurant. Aber lieber Wohnungen als beispielsweise Schnellrestaurant oder sowas.
Nein, Schnellrestaurant mit Sicherheit nicht. Weil, ich würde auch sagen, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ein Hotel wäre auch nicht angezeigt. Also es könnte zwar sein, dass viele der Hotelbesucher dann in eine grandiose Oper gehen wollen, aber Hotels haben wir genug. Ich glaube, das Thema ist durch und wir sollten gucken, dass vielleicht das eine oder andere Projekt im Hotelbereich noch dort, wo irgend möglich planerisch und vom Planungsfortschritt insgesamt noch in Wohnungsbau konvertiert werden kann.
Es geht da nicht nur um die Finanzierung an der Stelle. Also da wäre ich auch sofort mit dabei, sozusagen Modelle zu finden, wie wir irgendwie als Stadt auch entlastet werden können. Aber es geht an der Stelle noch um etwas anderes. Ich glaube, dass auch durch die Corona-Krise getriggert, werden wir uns Gedanken machen müssen, was hält eigentlich unsere Innenstadt lebendig. Ich glaube, dass der Einzelhandel nicht mehr in der Kraft wirklich dafür sorgen kann, in Zukunft, dass Frequenz in der Innenstadt ist. Und da ist ein Opernhaus, das nicht nur von 19.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet hat, mit Sicherheit auch etwas, was wir in Erwägung ziehen sollten, wo wir andere Nutzungen mit einbeziehen müssen, damit das Ganze, damit ein solches Haus auch ganztägig bespielt ist und so etwas wie ein Magnet für eine Innenstadt werden kann.
Ja, meine Damen und Herren, ich habe es gesagt, wir waren auf der Zielgeraden. Auf der Zielgeraden haben wir noch ein bisschen Zeit gebraucht. Am Anfang war von Richtungswahl die Rede. Ich muss sagen, bei einigen Punkten habe ich das erkannt, was Richtungswahl heißen soll, bei anderen Punkten aber nicht wirklich. Aber so ist es halt. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie hier waren. Wir haben, Frau Lange und ich, haben uns sehr gefreut, das moderieren zu dürfen. Manchmal wurde es ein bisschen hitzig, auch das ist fein. Ich freue mich und ich finde es eine gute Idee, wenn Sie in 10 Tagen dann wählen. Aber das brauche ich hier wahrscheinlich nicht zu sagen, weil die 100% Wahlbeteiligung, die Sie am Sonntag hatten, haben Sie hoffentlich auch dann übernächsten Sonntag. Also vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank an Dr. Keller und Herrn Geisel. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Es war eben von Schnellrestaurants die Rede. Also jedenfalls ist jetzt Zeit, was essen zu gehen. Wo auch immer.
Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/Düsseldorf.